Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Handlungsfrei Podcast. Endlich mal wieder eine neue Folge. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber kleiner Werbeblock vorab. Ich war nicht komplett untätig, was Podcasts angeht. Und zwar war ich vor kurzem zu Gast im Mitarbeiter-Podcast der Fachhochschule Dortmund, an der ich arbeite, und durfte da mich Klischees stellen über meinen Beruf an der Bibliothekarin. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole Folge geworden. Die ist auch schon online, findet man auf Spotify oder auch über die Seite der FH. Der Podcast heißt Flurfunk. Also Flur und dann FHUNK geschrieben. Ich hoffe, das ist Folge 4 vom Flurfunk-Podcast, in dem ich zu Gast bin. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust, da mal reinzuhören, nachdem ja auch meine eigene letzte Folge schon um das Thema Arbeiten in Bibliotheken ging. Aber zu einem ganz anderen Thema und damit erstmal zu meinem heutigen Gast. Das ist die Carmen. Hallo Carmen.
Hallo Eva.
Carmen, willst du dich mal vorstellen?
Ganz kurz zu mir. Ich bin Carmen, ich wohne in Stuttgart und kenne Eva schon eine ganze Weile, würde ich sagen. Also wir kennen uns jetzt echt schon 10 Jahre, genau. Und ansonsten habe ich so die ganz normalen Hobbys und mache alles so, wie ich mir das vorstelle in meinem Leben.
Das klingt auf jeden Fall nach einem zufriedenen Leben. Genau, und Carmen hat es schon gesagt, wir kennen uns jetzt seit tatsächlich schon 10,5 Jahren eigentlich eher sogar. Ist krass, wie die Zeit vergeht, aber wir haben uns im Studium kennengelernt, in der schon erwähnten Stadt Stuttgart, im Bachelor. Das heißt, die Carmen ist auch eine Bibliothekarin.
Richtig.
Genau wie die Eva, die ja beim letzten Mal auch dabei war, die ich auch aus dem Studium kenne. Und wir reden jetzt aber mal über ein ganz anderes Thema. Es geht mal nicht um Bibliotheken, sondern wir hatten schon vor längerer Zeit irgendwie überlegt, dass es cool wäre, wenn Carmen mal in einer Folge zu Gast wäre. Und dann haben wir ein paar Themen überlegt. Und das Thema, bei dem wir am Ende ausgekommen sind, heißt Stadt und Land. Hat ein bisschen damit zu tun, dass ich in einer Stadt aufgewachsen bin und Carmen in einem Dorf. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Willst du mal so grob erzählen, wo du herkommst und wie man sich das alles vorstellen muss, so von Größenverhältnissen her und so weiter?
Ja, ich kann da gerne ein bisschen was zu sagen, weil auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass jetzt zum Beispiel gerade heute ich dein Gast bin zu diesem Thema, ist auch irgendwie interessant, weil ich habe auch so das Gefühl, wenn ich mich so in meinen Freundeskreisen umhöre, bin ich eigentlich fast die aus dem kleinsten Dorf kommt oder aus dem kleinsten Ort. Also die anderen sind halt alle eher in kleinen Städten groß geworden. Und ich glaube, deswegen ist es immer ganz faszinierend, mir da so zuzuhören, weil das für viele nicht so nachvollziehbar ist, in so einem Dorf groß zu werden. Wobei ich sagen muss, es gibt eindeutig noch kleinere Dörfer als mein Heimatort. Wir haben schon so 3000 Einwohner, sind auch eigenständig. Also es geht ja ganz vielen kleinen Gemeinden so, die haben so ein bisschen so ein Dorfsterben, was jetzt in meinem Heimatort gar nicht so ist, aber dennoch, es ist, wie gesagt, nicht super groß da. Es liegt irgendwo mitten in Baden-Württemberg. Vielleicht hört man mir das ja auch noch immer an.
Ja.
Das ist ja zu jetzt unterschreiben, ne? Wobei, da können wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden, dieses Thema Dialekt. Und also kann ich gleich mal sagen, mir wurde in meinem Heimatort immer gesagt, ich rede für die Verhältnisse sehr hochdeutsch. So unterschiedlich können halt die Wahrnehmungen sein. Ja, und mein Heimatort liegt aber sehr schön mitten, wie gesagt, in der Natur und bringt halt auch so ein bisschen seine Eigenheiten mit.
Ja, okay. Auf die Alten kommen wir wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Ich habe es in dem Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber ich sage es jetzt hier an der Stelle gerne nochmal. Ich bin in Mönchengladbach aufgewachsen. Mönchengladbach ist per Definition eine Großstadt, 250.000 Einwohner ungefähr. Ich will aber gleich dazu sagen, dass es sich in meiner Kindheit und Jugend eigentlich nicht wirklich nach Großstadt angefühlt hat. Erstens, weil man natürlich auch einfach eine Nähe hat zu anderen deutlich größeren Städten, also Düsseldorf und Köln zum Beispiel sind direkt vor der Tür. Und da habe ich natürlich auch als Kind schon gemerkt, dass da einfach nochmal ganz andere Größenverhältnisse herrschen. Und Mönchengladbach hat auch jetzt als Stadt nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Also wer schon mal da war, weiß vielleicht, dass es auch nicht die schönste Stadt ist. Aber trotzdem habe ich dann später auch immer wieder gemerkt, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, die wie Carmen zum Beispiel eher so im dörflichen Bereich aufgewachsen sind, dass es im Vergleich dazu definitiv halt eine Großstadt ist und auch damals schon war. Allein schon, wenn man mal an so Dinge denkt, wie dass es in Mönchengladbach einen Nachtbus gibt, der einen am Wochenende auch nachts nach Hause bringt. Also da merkt man dann schon, oder da merke ich dann schon, okay, ich bin halt auch mit den Vorzügen einer Großstadt aufgewachsen, hab aber dann danach eigentlich, ja, den größten Teil meines Lebens, nachdem ich bei meinen Eltern ausgezogen war, habe ich dann in Städten verbracht, die noch mal größer sind. Und habe dann natürlich auch noch mal gemerkt, dass Mönchengladbach halt doch schon, naja, jetzt nicht der Nabel der Welt ist, würde mein Vater sagen. Aber es ist halt eine Stadt und sie ist auch in den letzten Jahren auf jeden Fall städtischer geworden, habe ich das Gefühl. Es ist einfach irgendwie mehr entstanden. Also ich weiß zum Beispiel noch, dass in meiner Jugend, wenn man so shoppen gehen wollte, Klamotten kaufen wollte, dass das in Mönchengladbach eigentlich gar nicht so richtig ging. Also es gab gar nicht so viele Läden dafür. Und das hat sich doch stark geändert so in den letzten 10, 12 Jahren. Es ist ein neues Einkaufszentrum entstanden. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Attraktivste, was man sich vorstellen kann, aber es gibt doch deutlich mehr Möglichkeiten, um halt zum Beispiel Klamotten zu kaufen in der Stadt. Genau. Kommen wir bestimmt auch noch mal ein bisschen genauer drauf, aber das einfach nur so zur Einordnung, dass man schon mal sieht, so unsere unterschiedlichen Welten, auch in völlig unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Mhm. Und am Ende haben wir uns dann in der Großstadt in Stuttgart kennengelernt. Und du wohnst da ja auch immer noch, aber auch so ein bisschen ländlicher, ne?
Ja, also ich habe auch so überlegt, wenn ich so über meinen Werdegang hier in Stuttgart nachdenke. Also ich bin eben auch 2011 damals zum Studium hierher gezogen und für mich war das aber auch gleich so, ich wollte da auch irgendwie hin. Also da kann man, also es gibt ja genug Dorfkinder, die auch sagen, die bleiben gerne auf dem Dorf. Und ich sehe auch schon, dass Dorfleben ja auch schön sein kann. Aber ich war auf jeden Fall, sage ich mal, für mich und meine Entwicklung aber auch super froh, dass ich dann doch rausgekommen bin. Und dann hat sich das, dann bin ich eben nach Stuttgart gekommen. Aber ich glaube, man kann das in dem Sinne schon als bemerkenswert finden, weil ich komme ja, wie gesagt, ja aus Baden-Württemberg und habe jetzt, sage ich mal, nicht den super großen Sprung geschafft in die große, weite Welt. Ich bin ja sogar noch im gleichen Bundesland geblieben. Also irgendwo habe ich schon eine Verbundenheit mit dem Bundesland und auch mit dem der Nähe zur Heimat. Aber gleichzeitig, wie gesagt, bin ich echt froh, dass ich nach Stuttgart gekommen bin, weil die Möglichkeiten hier ja eben mehr sind. Und dann habe ich auch ganz lange, was ja auch Eva angedeutet hat, die ersten Jahre in Stuttgart habe ich sehr zentral gewohnt, weil ich ja für mich einfach so gemerkt habe, so, boah, das ist jetzt irgendwie voll das Ding, einfach mal in der Stadt zu leben. Also ich habe auch mal so immer noch das Gefühl, dass Stuttgart für mich ein Freizeitpark ist. Also da kommt das Dorfkind doch nie ganz aus mir raus, also kriege ich einfach nicht los. Aber ich bin es mit den Jahren auch ganz an den Rand von Stuttgart gezogen, weil genau, ich weiß ja nicht, wie es dir da so geht, Eva, ich bin da immer so, ich finde den Gedanken, auf Dauer mitten in der Stadt zu wohnen, schon auch trotzdem immer noch komisch. Also es war jetzt irgendwie cool, so vor allem so in der Studentenzeit, aber ich finde den Gedanken so richtig krass, irgendwie permanent von Straßenbahn und großen Häusern umgeben zu sein, das ist irgendwie komisch für mich. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch wieder hier so ganz draußen, sage ich mal, am Speckgürtel.
Ja, also für mich ist es tatsächlich so, ich wohne jetzt in Dortmund sehr zentral, aber trotzdem ruhig. Also es ist schon sehr nah an allem dran und ich bin auch zu Fuß schnell in der Innenstadt und so, aber obwohl hier eine relativ viel befahrene Straße um die Ecke ist, hört man davon in meiner Wohnung eigentlich nicht so. Und ich muss einfach sagen, für mich ist diese zentrale Lage aber schon einfach toll, was auch damit zusammenhängt, dass ich, wie ich ja auch schon mal in anderen Podcasts erwähnt habe, einfach ein Problem habe beim Autofahren. Also ich habe kein Auto, ich habe einen Führerschein, ich habe aber kein Auto und ich fahre auch einfach sehr, sehr ungern Auto. Deshalb ist das für mich natürlich auch einfach irgendwie ein Stück weit notwendig, so zu wohnen, aber ich mag es auch sehr gerne. Also ich weiß noch, als ich nach Dortmund gezogen bin, hatte ich so ein bisschen überlegt, wo kann man hinziehen? Und dann ist natürlich das Erste, was man guckt, ist Nähe zur Arbeitsstelle. Hab dann aber irgendwie schon gemerkt, dass das dann ja vielleicht nicht unbedingt so die attraktivsten Ecken sind von Dortmund und habe dann auch nochmal so überlegt, naja, aber am Ende ist ja doch eigentlich die Nähe zu allem, was du in der Freizeit machen willst, wichtiger. Ja. Kann es eben auch mal sein, dass man nachts um 3 noch irgendwie nach Hause kommen muss und das kann ich hier in Dortmund im Zweifelsfall einfach zu Fuß machen. Ja. Und da nehme ich dann lieber eine etwas weitere Strecke zur Arbeit in Kauf. Ja, und das ist auch was, wo ich ja auch schon drüber nachgedacht habe, weil ich auch glaube, dass ich das nicht mein Leben lang so haben will. Aber im Moment, für meine jetzige Lebensphase, ist es für mich wahnsinnig viel wert, so nah dran an allem zu wohnen. Zumal Dortmund auch ja eine Stadt ist, in der sich alles relativ stark zentralisiert. Also da gibt's jetzt nicht so wie in Köln oder so dann in jedem Viertel nochmal irgendwie einen Kern, wo man viel unternehmen kann, sondern es ist halt schon alles so Innenstadt und die Viertel, die dran angrenzen. Und eins von diesen Vierteln ist eben das, in dem ich wohne. Ich habe es jetzt auch nochmal mitbekommen, weil meine Schwester ist vor einem Jahr wieder nach Köln gezogen und die wohnt da auch sehr zentral, aber halt wirklich so mit Straßenbahnhaltestelle direkt vor der Tür. Sie wohnt auf so einer Straße, wo ganz viele Bars und Cafés und Kneipen sind und auch dann noch Autos fahren. Und das ist auch schon mal nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist natürlich auch super zentral, aber wirklich auch laut und wirklich so im Trubel. Also mit diesen ganzen, sie geht aus der Tür raus und links nebenan ist ein Café und rechts ist eine Kneipe so ungefähr. Und das ist bei mir schon noch mal so ein Stück weiter weg. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, also so wie sie jetzt wohnt, und das sagt sie auch selber, das ist jetzt keine Wohnlage, in der man auf Dauer wohnen kann, weil auch natürlich der Lärm irgendwo eine Belastung ist. Ja, aber wie ist es denn bei dir? Also wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, wo du mal leben willst, wenn du, ich sage jetzt mal, vielleicht gar nicht unbedingt schon alt bist, aber einfach in einer anderen Lebensphase als jetzt.
Ja.
Würdest du dann sagen, so Stadtrand ist für dich ein super Kompromiss auf Dauer? Oder merkst du so, du willst eigentlich doch dann wieder so komplett aufs Land lieber zurück?
Also jetzt, wo du gerade so erzählt hast, wie das für dich ja so ist oder auch für deine Schwester, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt schon trotzdem, auch wenn ich sage, ich bin auch gern so im Speckgürtel, jetzt trotzdem auch ein bisschen wehmütig geworden, weil es stimmt schon, ich meine, ich gehe, will jetzt nicht gerade durch diese Pandemie irgendwie alle Sachen zu haben oder viele Sachen zu haben, gehe ich ja schon noch gern weg oder auch ins Theater, Kino, feiern. Und das ist natürlich irgendwie schon echt toll, so nah zu wohnen. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin ja eigentlich hauptsächlich wegen der Arbeit aus Stuttgart erstmal rausgezogen. Wäre das nicht wegen der Arbeit gewesen, wäre ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen länger in Stuttgart drin geblieben, sage ich mal, im Kessel. Aber dadurch wurde das, glaube ich, einfach das nur jetzt beschleunigt, dass ich eben doch weiter rausgezogen bin. Im Nachhinein bereue ich das, wie gesagt, wirklich nicht. Und ich glaube, auf Dauer könnte ich mir das auch richtig toll vorstellen, so zu leben. Ich glaube, da müsste jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, da müsste ich jetzt irgendwie Gründe haben, so dass ich jetzt so richtig aufs Land ziehe, weil da können wir jetzt vielleicht auch wieder einen Bogen zurückschlagen, weil es gibt ja Gründe, warum ich aus so ganz vom Land auch weg bin. Also ich habe so das Gefühl, ich habe gerade eigentlich so für mich das Beste aus beiden Welten. Ich war natürlich jetzt ein bisschen S-Bahn, bis ich wieder in Stuttgart drin bin, aber das nehme ich dafür auch im Kauf und dafür kann ich halt dann spontan doch nochmal mit Freunden in eine coole Bar oder halt doch in den Club, wenn es geht. Und gleichzeitig habe ich halt hier, wenn ich jetzt zum Fenster rausgucke, habe ich halt direkt einen Wald vor der Tür. Also genau, es ist schon irgendwie beides. Und genau, ganz aufs Land, das hat vielleicht auch viel damit zu tun, wo man sich aufgehoben fühlt. Und ich glaube, man kann auch auf dem Land gut leben, wenn man da sich eben, wie gesagt, integriert fühlt. Ich glaube, da, ich habe so das Gefühl, auf dem Dorfleben ist zum Beispiel das Thema Integration ein viel größeres Thema als in der Stadt, wo du ja auch irgendwie anonym bist, du hast viel mehr Leute, die du kennenlernen kannst, sagst immer so, verstehst dich mit den einen nicht mehr, dann findest anderswo relativ schnell vielleicht neue Freunde oder sowas. Das ist jetzt einfach im Dorf alles ein bisschen überschaubarer. Du bist so mehr, du hockst so mehr aufeinander. So ist zumindest mein Eindruck immer, auch wenn ich zu Hause bin. Da kennt man sich halt, sage ich mal.
Ja, jetzt hast du schon ganz viele Sachen angesprochen, die so, ja, sowohl Vor- und Nachteile ja so mit sich bringen, ne? Also anonym sein in der Stadt kann total negativ sein, kann man als super einsam irgendwie empfinden und man kann so das Gefühl haben, dass man mit niemandem richtig verbunden ist. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch Vorteile. Man kann so ein bisschen in der Masse untergehen und man kann sich schnell neue Leute suchen. Und das sind halt alles so Sachen, bei denen ich zum Beispiel auch überlege. Also ich sehe es eigentlich für meine Zukunft, sage ich jetzt mal so, dass mir natürlich bewusst ist, dass das, was mir jetzt im Moment wichtig ist, die Dinge, die ich jetzt in meiner Freizeit unternehme, dass das nicht für immer so sein wird. Also irgendwann ist einfach der Punkt gekommen, an dem man zum Beispiel eigentlich nicht mehr feiern geht.
Ja, genau.
Wobei ich jetzt auch nochmal dazu sagen will, ich war jetzt auch vor Corona niemand, der jedes Wochenende feiern gegangen ist, aber ich bin dann schon halt oft mal in die Kneipe gegangen oder abends was essen mit Freunden oder so. Und ich glaube halt, wenn man ein bisschen älter ist und man weiß ja auch nicht, vielleicht irgendwie eine Familie hat oder einfach die Prioritäten sich aus anderen Gründen irgendwie verschoben haben, dann ist das alles nicht mehr so wichtig. Deshalb ist mir schon klar, dass ich das vielleicht in ein paar Jahren auch anders sehe. Und mein Gedanke war eigentlich immer so, dass ich dann gerne schon immer noch in der Stadt wäre und auch schon immer noch zentral, aber in einer kleineren Stadt. Also ich mag es zum Beispiel an Dortmund auch total, kann auch ein bisschen mit meinem Freundeskreis zusammenhängen, aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Stadt, in der man einfach viel zu Fuß macht. Also wir gehen hier irgendwie alle immer sehr viel zu Fuß, uns gegenseitig besuchen oder zu irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Das sind dann schon auch oft Strecken, die gar nicht mal so kurz sind, aber ich mag das halt total gerne, so dieses mich viel zu Fuß zu bewegen. Und das geht natürlich in einer kleineren Stadt noch besser. Aber also mein Traum ist halt einfach so eine Stadt, die ganz eindeutig noch Stadt ist, aber ein bisschen kleiner und irgendwie noch ein schönes Freizeit-Kulturangebot hat, aber gleichzeitig vielleicht auch tatsächlich ein bisschen naturnaher ist, weil du sagtest jetzt vorhin, du hast einen Wald vor der Tür. Das ist natürlich jetzt hier bei mir nicht der Fall. Also Dortmund ist schon eine ziemlich grüne Stadt, aber das sind dann halt angelegte Parks, ne? Und man hat natürlich auch Wälder in der Nähe, aber das ist natürlich der Abstrich, den man macht, wenn man so zentral wohnt wie ich, dass man eben jetzt nicht die Natur vor der Tür hat. Und das könnte ich mir vorstellen, dass mir das irgendwann mal wichtiger wird und dass ich dann sage, okay, dann muss ich vielleicht irgendwie ein bisschen weiter raus. Ich kann es mir nicht so richtig gut vorstellen, jetzt zum Beispiel in Dortmund so am Stadtrand zu wohnen, weil ich dann immer irgendwie das Gefühl habe, das sind dann auch so relativ langweilige Gegenden, wo dann halt auch irgendwie wirklich nur Familien mit Kindern wohnen. Und solange ich selber keine Kinder habe, kann ich mir das zum Beispiel nicht vorstellen. Aber ich fand es jetzt auch interessant, weil du hast vorhin gesagt, du hattest Gründe, warum du vom Dorf weg bist. Möchtest du darüber ein bisschen reden, was die Gründe waren?
Ja, kann ich gern ein bisschen. Vielleicht möchte ich noch ganz kurz zu sagen, weil du so geschwärmt hast von der kleineren Stadt. Ich sag auch mal so, wenn ich jetzt auch noch mal in die Stadt ziehen wollen würde, dann würde ich auf jeden Fall auch in eine kleinere Stadt ziehen. Also, aber da ich halt einfach irgendwie doch sehr gesettelt bin in Stuttgart und auch immer noch gerne hier bin, haben wir jetzt eben, wie gesagt, halt eben für die Randlage entschieden. Aber genau, warum ich jetzt eigentlich abgehauen aus dem Dorf ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber ich glaube, das fußt ganz viel so aus, sich so ein bisschen als Außenseiter zu fühlen. Das ist auch das, was ich vorhin so gemeint habe, im Sinne von, man kennt sich und du bist auf dem Dorf, finde ich, halt viel mehr noch auf die Gemeinschaft angewiesen. Es kann natürlich super schön sein, wenn man da sich integriert und auch integriert wird. Und ich glaube, man kann das schon schaffen, auch wenn man noch neu irgendwo hinzieht auf dem Dorf. Man ist halt wahrscheinlich lang, wie man im Schwäbischen gesagt, so Neig schmeckte. Aber kann man überwinden. Aber warum ich halt zum Beispiel jetzt aus dem Dorf raus bin, war eher so, man könnte es jetzt dramatisch sagen, ich glaube, ich habe mich so als unverstandener Teenie gefühlt. Also meine Kindheit war super schön da. Wenn ich auch selber Kinder hätte, würde ich mir, ein Teil von mir würde sich das auch immer so wünschen, dieses so, du wächst irgendwie zwischen Wiesen auf und ganz viele Tiere sind immer drumherum und sowas. Aber mit den Teenie-Jahren halt dann einfach irgendwie so gemerkt, mir war das so, nochmal auf dieses Stichwort, man kennt sich auf dem Dorf, es kommt drauf an, gesehen werden, wer bist du, du bist nicht so anonym und dann kann es einfach sein, wie du halt vielleicht nicht gerade so die Interessen hast, die vielleicht andere Jugendliche in deinem Alter haben. Dann bist du halt so ein bisschen die raus ist. Wobei ich jetzt sagen muss, zu mir war nie jemand böse oder so, aber ich habe einfach für mich irgendwann schnell gemerkt, so für meinen Horizont, sag ich mal, war mir das irgendwie zu klein dann irgendwann. Also ich habe einfach so immer, eben weil das Dorf ja nicht so groß ist und vor allem kulturell oder so nicht immer so viel bietet und du sitzt dann halt irgendwo mehr oder weniger in der Pampa. Und zum nächsten Konzert oder zur nächsten größeren Veranstaltung musst du halt gleich mal einen ganzen Tagesausflug einplanen, sage ich mal.
Ja.
Und mir hat das einfach alles so ein bisschen gefehlt mit der Zeit, habe ich das gemerkt. Und was ich glaube auch noch ein guter Punkt ist, nicht nur so gesehen auf Erlebnisse und Kulturelles, es ist natürlich auch ein bisschen so eine Charaktersache. Das ist jetzt auch jetzt nochmal, öffnet nochmal ein bisschen neueres Thema. Viele, habe ich so das Gefühl, die auf dem Dorf groß werden, die haben einen ganz konkreten Plan von ihrem Leben, aber weil sie es halt nicht anders kennen, sage ich mal. Es wird halt so, wie es halt ein bisschen vorgelebt wird, dieses so, ich nenne es jetzt mal sehr typisch, wir bauen ein Haus, wir kriegen Kinder und genau, und dann haben wir ein schönes Leben, mehr oder weniger. Und gehen dann 40 Jahre für unserem Job nach oder was weiß ich wie lang. Und das wird dann auch schon relativ in jungen Jahren beschlossen. Ich denke, also kannst mich ja gleich noch korrigieren, aber ich glaube in der Stadt, bei Stadtkindern habe ich so das Gefühl, es ist eher nicht so ein Ding. Und naja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, ich habe diesen ganzen Drang und dieses so sich auf dem Dorf niederlassen, das war bei mir einfach nicht da und es ist auch in dem Sinne heute noch nicht. Also es ist zumindest kein fester Lebensplan von mir.
Also ich glaube, dass das vielleicht bei Dorfkindern vielleicht häufiger vorkommt, weil man halt vielleicht tatsächlich so die Eltern hat, die entweder selber aus dem Dorf kommen oder bewusst dahin gezogen sind, auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ein schöner, sicherer Ort für meine Kinder. Und dann liegt es vielleicht nahe, irgendwie zu sagen, ich bleib jetzt auch hier und ich gründe jetzt hier auch eine Familie. Was ich in meiner Jugend und auch danach beobachtet habe, das fand ich auch sehr interessant jetzt so im Nachhinein, dass es bei uns eigentlich gefühlt allen meinen Freunden immer klar war, wir wollen nach dem Abi möglichst schnell raus aus Mönchengladbach. Es war, glaube ich, auch einfach irgendwie so ein bisschen, ja, da will ich mich jetzt selber überhaupt nicht rausnehmen. Im Gegenteil, ich habe das selber auch sehr stark gesagt, aber ich glaube, es war so ein bisschen cool sozusagen, so, boah, das ist so eine hässliche Stadt hier, wir müssen unbedingt woanders hin. Und dann habe ich aber beobachtet, dass die meisten dann doch sehr nah dran geblieben sind. Also bei uns sind eigentlich sehr viele nach dem Abi zum Studieren nach Köln oder Düsseldorf gegangen oder nach Aachen, was ja auch relativ nah ist. Und waren dann auch häufig jedes Wochenende zu Hause. Und ich bin ja dann nach Trier gezogen und dann nach Stuttgart und ich war immer der komplette Exot, weil ich so weit weg war. Und das waren dann zwar auch alles Leute, die ja, die bei ihren Eltern ausgezogen sind und die dann auch eigene Wohnungen oder WGs hatten und dann selbstständig werden wollten und so, aber die sind halt alle deutlich näher an der Heimat dran geblieben. Und dann hatte ich vor mittlerweile ja jetzt auch schon über 2 Jahren mein 10-jähriges Abi-Jubiläum. Und da hatten wir nochmal so eine Veranstaltung und da war auch ungefähr die Hälfte meiner Abi-Stufe da. Und da habe ich mich mit ganz vielen unterhalten und hatte das Gefühl, die allermeisten sind wieder zurück in Mönchengladbach oder nächster Umgebung. Also das hat mich wirklich erstaunt, dass auch Leute, die vielleicht zwischenzeitlich auch mal im Ausland waren oder dann doch irgendwann mal ein bisschen weiter weg in Deutschland zum Studium oder für einen Job, dass die irgendwie wieder zurückgekommen sind. Mhm. Hängt natürlich auch häufig dann damit zusammen, dass sich vielleicht diese Freundschaften untereinander auch besser gehalten haben, weil man sich vielleicht jedes Wochenende gesehen hat. Also ich war ja dann auch total raus aus allem. Ich war alle paar Monate mal da und war dann eigentlich meistens schon mit meiner eigenen Familie irgendwie so verplant, dass ich dann auch gar nicht mehr viel Freunde gesehen habe. Und die Freundschaften haben sich dann halt auch sehr zerstreut. Aber das hat mich doch irgendwie sehr gewundert. Also, dass gerade auch so die Leute, die dann vielleicht auch schon ein Kind hatten, dass das alles so Leute waren, bei denen ich das Gefühl hatte, die sind wieder zurück in die Heimat. Und das war eigentlich was, was ich auch sonst immer nur so eher von Dorfkindern kannte. So dieses Idyll vom Land, was man ja vielleicht immer noch vor Augen hat, dass man das zurückhaben will. Aber also ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, nach Mönchengladbach zurückzuziehen. Also ich bin jetzt mit Dortmund auch schon näher dran, als ich es überhaupt jemals gedacht hätte, weil ich eigentlich immer gesagt habe, so pff, nö, brauche ich nicht. Und dass ich überhaupt nach dem Studium nach NRW zurückgegangen bin, war schon erstaunlich für mich selbst und wahrscheinlich auch für einige, die mich gut kennen. Und ich bin froh über die Nähe. Aber Mönchengladbach als Stadt selber reizt mich einfach wirklich überhaupt gar nicht mehr. Zumal jetzt auch meine Schwester ja auch wieder nicht mehr da wohnt und klar, meine Eltern sind noch da, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, dahin zurückzugehen und war doch jetzt erstaunt, wie viele zurückgekommen sind. Aber manchmal ergibt sich das ja dann auch einfach irgendwie so, ne, dass man dann vielleicht dann doch da nochmal einen Job bekommt und dann denkt man sich, naja gut, da kenne ich wenigstens schon mal ein paar Leute, da muss ich nicht bei Null anfangen und so. Da steckt ja auch immer eine ganze Menge solcher Sachen dann dahinter, die man auch als Außenstehender nicht durchschaut, ne. Ich finde es auf jeden Fall auch super interessant, was du gesagt hast über dieses sich nicht verstanden fühlen als Teenie. Weil das ist halt natürlich was ich mir so nicht vorstellen kann, weil bei uns war halt einfach immer genug Leute drumherum, an die man sich irgendwie wenden konnte und man hätte eigentlich immer irgendwie Leute gefunden, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, weil es auch einfach viel mehr andere Jugendliche natürlich gab. Und das finde ich schon interessant, dass das dann auch so ein Faktor ist, dass man einfach irgendwie so das Gefühl hat, man muss jetzt diese Umgebung verlassen oder es würde einem gut tun, wenn man sie verlassen würde.
Wenn ich dann auch mal wieder aufs Dorf ziehen würden könne, wollte, wie auch immer. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich in meinen Heimatort zurück wollen würde. Wäre für mich auch gefühlt so ein Rückschritt.
Ja.
Also das könnte ich irgendwie gar nicht. Wenn, dann würde ich lieber woanders aufs Dorf ziehen.
Ja, das kann ich sehr gut. Also es ist super, dass du das sagst, das Wort Rückschritt, weil das ist genau das, was ich auch immer gedacht habe. Also ich muss sagen, als ich mich entschieden habe, nach NRW zurückzuziehen nach meinem Studium. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass ich einfach irgendwie gemerkt habe, wenn dann doch mal familiär irgendwie, ja, irgendwas passiert, was nicht so angenehm ist und man sich gegenseitig braucht, ist es halt einfach schlecht, wenn ich 6,5 Stunden mit dem Zug entfernt wohne, damals in Leipzig. Mhm. Ich wäre ja auch eigentlich gerne in Leipzig geblieben. Das hatte sich dann aber auch so ein bisschen aufgelöst mit Freundeskreisen dort. Und irgendwie habe ich dann gedacht, dann will ich halt jetzt auch nicht irgendwo hingehen, wo ich ja dann noch niemanden kenne und vielleicht irgendwie nicht ankomme und dann noch nicht mal am Wochenende jemanden besuchen kann, den ich kenne. Und dann dachte ich, naja, NRW. Und selbst das hat sich für mich schon ein bisschen wie so ein Rückschritt angefühlt. Jetzt würde ich das nicht mehr so sehen, weil ich bin in Dortmund wirklich super angekommen und ich bin hier auch nach über 5 Jahren immer noch glücklich und ich fühle mich hier total wohl und finde auch, dass so die Entfernung von Dortmund und Mönchengladbach sind jetzt ungefähr 100 Kilometer, dass das genau richtig ist, weil ich bin so nah dran an meinen Eltern, dass ich am Wochenende hinfahren kann, auch mal nur für ein paar Stunden oder nur für eine Nacht. Aber gleichzeitig ist man jetzt auch wieder nicht so nah dran, dass man irgendwie das Gefühl hat, man fährt jetzt ständig hin und her und das oder jemand würde erwarten, dass man ständig hin und her fährt, also weder sie noch ich. Aber damals war es schon, ich fand es gar nicht so leicht, anderen Leuten zu erzählen, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe und dann habe ich ja auch den Job in Dortmund bekommen und so, weil ich einfach irgendwie immer gesagt habe, so, naja, ich muss nicht so nah dran sein und ich bin super unabhängig und ich bin irgendwie weit weg und fühle mich da auch total wohl und so. Das fand ich schon schwierig und ich glaube, noch viel schwieriger wäre es für mich gewesen, zu sagen, ich gehe jetzt in meine Heimatstadt zurück.
Mhm. Aber heißt jetzt also, du musstest dir von Leuten irgendwie wirklich anhören, dass du einfach, wie du 100 Kilometer von deinen Eltern weg wohnen kannst oder wie, oder sogar noch weiter?
Ja, erstaunlicherweise ist mir das in Stuttgart tatsächlich ein paar Mal passiert. Es ist ja so ein bisschen ein Klischee, dass der Schwabe generell eher heimatverbunden ist. Und ich kann mich daran erinnern, als ich nach Stuttgart gezogen bin und dann irgendwie erzählt habe, dass ich 4 Stunden mit dem ICE unterwegs bin, wenn ich meine Familie besuchen will, dass dann ganz oft kam, boah, das könnte ich ja nicht. Und dann bin ich ja auch, oder wir sind ja beide dann damals auch im Praxissemester ins Ausland gegangen. Und da habe ich auch ganz oft gehört, so, nee, das wäre ja nichts für mich und so. Ist natürlich eine totale Typfrage und ich will jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwie alle Schwaben über einen Kamm scheren. Aber da hatte ich schon das Gefühl, dass das so ein bisschen in der Mentalität vielleicht drin ist, dass man eher so bei der Heimat bleibt. Und das ist jetzt vielleicht im Rheinland nicht so stark der Fall, wobei natürlich dann auch meine ganzen Schulfreunde, die ich vorhin erwähnt habe, das auch widerlegen. Aber da waren tatsächlich manchmal Leute erstaunt, dass ich das über Jahre so gemacht habe.
Ich kenne keinen Menschen, der so oft wie du, glaube ich, umgezogen ist und auch so, wie soll ich sagen, so, soll jetzt nicht negativ klingen, aber ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich denke, du hast dir das ja schon auch mal Gedanken gemacht, aber du machst es einfach und das finde ich auch irgendwie bewundernswert. Und ich meine, das Klischee, das du von den Schwaben hast, ich meine, ich erfülle das ja jetzt auch teilweise. Ich bin ja auch jetzt, wie gesagt, nicht gerade super weit weg. Ja, aber da, genau deswegen finde ich es auch mal interessant, das so aus deiner NRW-Sicht zu hören. Hast du das Gefühl, dass man in Baden-Württemberg sehr, also wirklich sehr heimatverbunden ist?
Ja, also ich kann es natürlich jetzt auch nur sagen über die Leute, die ich kennengelernt habe. Und ich meine, das hast du ja selber auch ein bisschen mitbekommen im Studium. Da war ich, glaube ich, schon auch eine von denen, die mit am weitesten weg herkamen. Also die meisten waren schon auch so aus Baden-Württemberg, sage ich jetzt einfach mal zumindest. Und hatte, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen so die Tatsache einfach, dass NRW ja sehr großstädtisch geprägt ist. Und Baden-Württemberg hat natürlich jetzt auch einige große Städte, aber hat natürlich auch mehr ländlichen Raum. Vielleicht hängt das auch einfach irgendwie damit zusammen, dass man vielleicht im ländlichen Raum irgendwie generell heimatverbundener ist, was ich tatsächlich irgendwo auch nachvollziehen kann, weil es einfach ja rein optisch vielleicht auch schöner ist als in so einer NRW-Großstadt, wo man jetzt vielleicht nicht sagt, so ja, da hängt jetzt mein Herz dran, da will ich unbedingt wieder zurück oder so. Mhm. Hat vielleicht einfach damit zu tun. Das ist natürlich jetzt ein kleines Sample von Leuten, die ich kennengelernt habe in Stuttgart und mit denen ich mal über sowas geredet habe. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass so die Lebensläufe von den Leuten, die dann in einem ähnlichen Alter sind oder waren wie ich, häufig so waren, in dem Dorf aufgewachsen, in dem Dorf zur Schule gegangen, in der nächsten Großstadt studiert und dann vielleicht für einen Job wieder zurück in die Heimat oder so. Also sehr, alles sehr konzentriert auf eine Region, jetzt vielleicht gar nicht mehr unbedingt einen Ort, aber eine Region. Wo das herkommt, weiß ich jetzt nicht. Kann halt auch schon leider Zufall sein.
frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich wollte gerade noch als Beispiel anbringen, weil du ja sagst, genau, dieses so vielleicht auf dem Dorf ist und sogar noch einmal heimatverbundeter, weil ich habe mir als Stichwort zum Beispiel auch aufgeschrieben, so einen gewissen Stolz auf sein Dorf. Aber an sich kannst du es eigentlich doch auch auf Städte übertragen, weil ich wollte eher das Beispiel nennen, mein Heimatdorf und Nachbarheimatdorf wird sich halt immer so ein bisschen geärgert oder wie soll ich sagen. Aber ich meine, wie ist das Düsseldorf und Köln? Tun sich auch immer nicht leiden können? Oder wie war das? Irgendwie so.
Ja, wir sind natürlich bei uns im Rheinland hauptsächlich so auch die Fußballrivalitäten, ne? Also Mönchengladbach und Köln ist ja schwierig vom Verhältnis her. Mhm. Wobei es schon auch, also ich kenne echt viele Mönchengladbacher, die in Köln leben, ne? Meine Schwester ja zum Beispiel auch. Und die Städte sind halt auch einfach überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Also Köln ist ja einfach nochmal so viel größer und ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Welt für sich. Der Kölner ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als der Niederrheiner und so. Also das ist ja ein kompletter neuer Kosmos irgendwie. Da kann man jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt so eine Rivalität aufmachen. Aber bei Dörfern, die nebeneinander liegen und vielleicht ähnlich groß sind, liegt das natürlich irgendwie nahe, dass man so, ja, dann so ein Dorfpatriotismus an den Tag legt und sich gegenseitig ein bisschen ärgert.
Was mir gerade da auch noch kommt, ist, vielleicht kannst du das ja als Stadtkind ja eben auch nochmal eher sagen, gerade wenn wir so, nochmal Stichwort Rivalität, mir ist gerade auch wieder eingefallen, zum Beispiel bei mir daheim in der Region ist so, dass ganz viele Ortschaften oder fast alle immer so einen Unnamen haben, sage ich mal. Sondern da wird jedem Dorf wird irgendwie so eine schlimme Geschichte angehangen und dann wird immer gesagt, ah, du bist aus dem Dorf, du bist ja einer von denen und denen. Also so, ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, was in meinem Heimatdorf für ein blöder Name gehört, weil es ein sehr brutaler Name und ein bisschen politisch unkorrekt, deswegen sage ich es besser nicht. Aber genau, es wird einem nochmal gegenseitig immer so ein Stempel aufgedrückt und ja, ich weiß nicht, ob so unter Städten das auch so ist, dass, was weiß ich, die Mönchengladbacher, die Kölner, was weiß ich, wie nennen oder so.
Also kann ich jetzt so aus meiner Heimat nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das gibt's vielleicht tatsächlich auch zum Teil so unter Stadtteilen. Ne, also dass man dann halt quasi so innerhalb der Städte so wie kleine Dörfer hat, die sich irgendwie gegenseitig nicht mögen. Oder ich weiß auch noch, als ich nach Trier gezogen bin, da habe ich in Trier-West gewohnt und ich wusste überhaupt nichts über irgendwelche Wohnverhältnisse und Stadtteile in Trier, als ich da hingezogen bin und eine WG gesucht habe. Und als ich dann da gewohnt habe, habe ich dann irgendwie auf einmal gehört, ah ja, das ist ja das Assi-Viertel. So. Mhm. Und sowas gibt's natürlich irgendwie dann auch. Also hier in Dortmund ist es zum Beispiel so, es gibt halt irgendwie einen Stadtteil, der gilt so als der Nazi-Kiez. Das wird dann so betitelt. Und andere Stadtteile, die vielleicht ein bisschen weiter außerhalb sind, die gelten dann immer schon so als total ländlich und eigentlich gar nicht mehr richtig Dortmund und so. Also das gibt's vielleicht in geringerem Maße auch irgendwie. Aber ja, was so den Heimatstolz angeht, glaube ich, das gibt's unter Städtern schon auch sehr stark, ne? Also allein die Berliner zum Beispiel sind ja eigentlich sehr stolz. Und jeder, der in Berlin geboren wurde, ist super stolz darauf, dass das in seinem Ausweis steht. Oder auch der Kölner ist sicherlich auch stolz, Kölner zu sein und irgendwie am Rhein zu leben. Und das denke ich, das gibt's schon. Und das ist vielleicht auch nur ganz natürlich, dass man sich über seine Heimat ja auch so ein Stück weit definiert. Und das kann ich jetzt nicht so stark. Wobei ich schon merke, dass ich, seit ich in Mönchengladbach nicht mehr wohne, habe ich mehr Heimatgefühle für die Stadt, als ich in den 19 Jahren, in denen ich da gewohnt habe, jemals hatte. Weil das irgendwie, das ist so ein, ja, man ist nicht mehr da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Dortmund ein Auto mit Mönchengladbacher Kennzeichen sehe, dann denke ich immer, oh, da kommt einer aus meiner Heimat. Oder natürlich halt auch durch den Fußball und so ist natürlich der Städtename auch irgendwo immer präsent. Aber das ist, glaube ich, so ein Effekt, den man vielleicht auch hat, wenn man aus so einem Ort kommt, der jetzt wirklich weder viel Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, noch irgendwie optisch besonders schön ist, dass man dann vielleicht auch so einen gewissen selbstironischen Heimatstolz irgendwie hat, ne? Also, dass man dann irgendwie sagt so, naja, ist halt nicht schön bei uns, aber dafür sind die Leute nett oder so. Ja. Und das ist beim Niederrheiner definitiv gegeben. Ja, so würde ich das sehen.
Ja, oder einfach so nach dem Prinzip, guckt mich an, ich komme aus Mönchengladbach und das ist mir trotzdem was geworden, oder wie?
Ja, vielleicht auch das, ja.
Genau. Ich kann ja gar nicht viel zu Mönchengladbach sagen. Irgendwann müssen wir mal zusammen da eine Tour machen. Irgendwann führst du mich mal durch Mönchengladbach rum.
Ja, du hast ja zum Glück auch ein gewisses Fußballinteresse. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt. das ist vielleicht oder auch mit ein Grund, warum ich Dortmund so mag. Ich habe zwar jetzt mit dem BVB nichts am Hut, aber einfach so dieses starke Interesse von gefühlt allen in der Stadt einfach am Fußball und dem Stolz auf den Verein. Und das ist natürlich was ich aus meiner Heimat halt auch kenne. Ne? Und Dortmund ist ja im Prinzip auch eine Stadt, die jetzt mal verglichen mit vielen anderen Städten in Deutschland vielleicht auch außerhalb des erfolgreichen Fußballvereins nicht so wahnsinnig viel zu bieten hat. Und dann definiert man sich natürlich sehr stark darüber. Ne? Und das ist so eine Art von Zusammenhaltsgefühl, das mir dann gefällt, auch wenn ich den Verein an sich jetzt nicht so mag. Das ist halt vielleicht ein bisschen die Besonderheit, die diese beiden Städte miteinander teilen, auch wenn sie an sich relativ unterschiedlich sind.
Ja, ist schon irgendwie krass, gell, wie Fußball oder einfach ein gemeinsames Hobby oder einfach ein gemeinsamer Sport, es muss ja nicht nur Fußball sein, aber einfach so ein Sport, der dann vielleicht auch in dem Ort oder in der Stadt ansässig ist, einfach dann die Leute dann doch auch wieder verbindet. Ne? Also es ist ja auch irgendwie auch was ganz Natürliches, wie du sagst, eben dann doch so ein bisschen Heimatliebe oder Heimatstolz auf die Stadt oder einen Ort und dann doch aber auch wieder auch zu einem Verein. Man sucht, wenn man sich ja eine Gemeinschaft irgendwie sucht. Also irgendwo brauchst du ja immer eine Gemeinschaft, gell? Und manchmal ist es halt dann eben auf dem Dorf halt was Kleineres, in der Stadt was Größeres, und da sind wir noch an dem Punkt, wo findest du die Gemeinschaft, was ist leichter zu finden, es hat beides seinen Vor- und Nachteil. Du musst ja halt gleich wahrscheinlich im Dorf andere Wege suchen, um deine Gemeinschaft zu finden, als ist in der Stadt. In der Stadt kannst du halt auch zum Beispiel eben genau in einen Fußballclub eintreten und was weiß ich, oder in die Theatergruppe, und im Dorf ist halt dann der Schützenverein und der Musikverein und ja.
Ja, Schützenverein ist aber tatsächlich in meiner Heimat auch was Großes. Also auch in Mönchengladbach gibt's auch gerade in bestimmten Stadtteilen auch eine große Schützenfestkultur.
Krass.
Natürlich auch in den Dörfern oder kleineren Orten drumherum vielleicht sogar noch mal stärker, aber das ist schon auch was da hochgehalten wird. Also ich hatte damit nie was zu tun, kann damit auch bis heute nicht viel anfangen und hatte auch immer das Gefühl, das ist hauptsächlich ein Grund zum Saufen. Aber das wird schon immer begangen. Also oder auch so zu Pfingsten gibt es dann immer irgendwelche Veranstaltungen und sowas. Liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es jetzt auch keine riesig große Stadt ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Köln oder in Hamburg oder so sowas gepflegt wird. Aber das ist dann vielleicht so der einzige Punkt, wo ich manchmal gedacht habe, wenn mir später Leute, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, so Geschichten erzählt haben, wo ich dann gedacht habe, so ja, das ist für mich jetzt nicht total weit weg, weil irgendwie gibt's das bei uns halt auch, so dieses Schützenfest-Ding.
Mhm. Also wenn es dann wirklich jetzt eben nicht so eine riesige Stadt wie Berlin ist, wo sich alles verteilt in Kiezen oder sowas, sondern dass man die genau also als Stadt dann schon noch irgendwie eine gemeinsame Identität sucht. Und genau, ich meine, auf dem Dorf ist es ja auch nicht anders. Da hat ja auch jedes Dorf so seine Eigenheiten und Traditionen wobei ich sagen muss, ich habe so das Gefühl, im auf dem Dorf wird viel mehr noch so auch, ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Region an, aber viele Feierlichkeiten und Veranstaltungen sind schon immer dann sehr auch noch auf den kirchlichen Kalender bezogen. Ich glaube einfach auch, dass zum Beispiel dieses Thema Religion in die Kirche gehen oder sich auf vielen Dörfern noch viel ausgeprägter ist. Natürlich jetzt vielleicht auch wahrscheinlich ein bisschen, was weiß ich, in Bayern wahrscheinlich auch noch mehr als es zum Beispiel in NRW oder was weiß ich wo. Aber da wird sich dann irgendwie da die Feste gesucht, dass man auch was gemeinsam machen kann. Ich meine, man sucht ja immer einen Grund zum Feiern irgendwie.
Ja.
Und was zum Beispiel bei mir auch so ein Ding ist, in Dörfern, beziehungsweise in Dörfern, ich kann jetzt auch nur wieder von meinem sprechen, man ist auch viel mehr so auf seinen Jahrgang konzentriert. Ich weiß nicht, immer dieses Stichwort Jahrgang, habe ich immer so das Gefühl, das spielt in Städten auch gar nicht so eine Rolle, aber bei uns zu Hause wird zum Beispiel immer auch ganz viel so im Jahrgang gemacht. Also gerade wenn dann ein Fest ist, das macht dann der Jahrgang. Also wenn du in dem Alter bist, dann wird die und die Veranstaltung gemacht. Und dann machen da halt alle aus dem Jahrgang mit. So, ne? Du wirst natürlich nicht gezwungen, aber da sind wir dann im Punkt, wie weit willst du Außenseiter sein? Machst du da mit, machst du nicht mit? Die gibt es dann halt auch eben alles Mögliche an Veranstaltungen und Bräuchen aber halt so irgendwie so durchgetaktet auch so.
Ja, aber das finde ich spannend, dass du sagst, dass man dann so, ja, gefühlt zum Außenseiter wird, wenn man da jetzt nicht so mitmacht. Ist ja schon irgendwie krass, ne? Und das ist natürlich in den Städten eine ganz andere Sache, weil man sich da ja viel mehr so seine Nische suchen kann. Ne? Wie du vorhin auch schon sagtest, du gehst dann halt in einen Fußballverein oder in die Musikschule oder wo auch immer und dann machst du halt da die Sachen mit, weil du darauf genau Lust hast. Ne? Und im Dorf ist man vielleicht einfach ein bisschen mehr, ja, wird halt erwartet, dass man auch dabei ist und es ist komisch, wenn man es nicht macht.
Ja, weil diese Veranstaltungen sind auch irgendwie so gefühlt so oft die einzige Möglichkeit, sich auch so untereinander zu connecten, sage ich mal. Klar, wenn du jetzt nicht so viel Wert drauf legst, dass du nicht unbedingt deinem eigenen Ort da jetzt so die Freunde findest und sagst, du warst eh in einem anderen Freundeskreis, was weiß ich woher, dann ist das natürlich eh nicht so ein Ding. Aber ich fand halt immer diese, wenn du bei den Sachen eher dabei bist, dann lernst du die anderen eigentlich erst so richtig kennen, weil drumherum eben, wie gesagt, nicht viel andere Möglichkeiten gab.
Aber jetzt, wo wir beim Thema Traditionen und Feste angekommen sind, musst du mir einen Wunsch erfüllen. Und zwar gibt es in Carmens Heimatdorf eine verrückte Tradition. Und ich weiß noch ganz genau, das werde ich nie vergessen, dass wir mal mit ein paar anderen Freunden in Stuttgart in der S-Bahn oder in der U-Bahn gesessen haben. Und irgendwie, ich glaube, wir hatten auch ein bisschen was getrunken. Aber auf jeden Fall hat Carmen sehr schön von dieser Tradition erzählt und ist dabei auch ein bisschen sehr stark in ihren Heimatdialekt verfallen. Und wir anderen haben uns kaputt gelacht, weil das so, also gerade für mich als Stadtkind war das einfach komplett absurd. Und ich fände es mega toll, wenn du das jetzt im Podcast nochmal von mir aus auch auf Hochdeutsch erzählen würdest.
Ja, den Gefallen tue ich dir natürlich gerne, liebe Eva. Mir war gar nicht mehr so klar, dass ich da so in Schwäbische gerutscht bin damals. Aber klar, es kann gut sein. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwas sehr ausführlich von zu Hause erzähle, passiert das schon mal schneller. Bin noch gleich als Voranekdote. Wer mal Lust hat, da gibt es bestimmt genug Quellen, kann ja mal ruhig schwäbische Bräuche googeln oder gucken. Also mein Heimatdorf hat eben, wie gesagt, einen ganz speziellen, aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr. Aber genau, ich verstehe auch total, dass das richtig weird klingt. Also, es ist eine Tradition, wo wir wieder beim Thema Jahrgang sind. Das wird gemacht, wenn die Männer des Jahrgangs 20 Jahre alt werden. Denn man stellt sich vor, mit 20 Jahren, so ist einfach die Jugend vorbei. Also wenn man das ganz traditionell sieht, ich finde es nach heutiger Sicht sowieso sehr interessant, dass man sagt, mit 20, so, das ist so Ernst des Lebens hier jetzt, ne? Kein Spaß vorbei, ja. Und diese Tradition, die dann gemacht wird, da geht es um ein Tier, das in der Mitte eines Kreises steht. Das kann ich ja gleich mal so als vorweg schicken. Ich nenne es einfach, es ist ein Elefant. Wir sagen jetzt einfach mal, es ist ein Elefant.
Okay.
Genau. Rund um diese Tradition, die findet immer an einem Sonntag statt, findet auch schon das ganze Wochenende, nee, die ganze Woche davor findet ja schon eine, sag ich mal, riesen Gaudi statt, nämlich du kannst dich da als Teilnehmer bei dieser Tradition sogar von der Schule befreien lassen. Also ich habe es damals nicht gemacht, so ist nicht, aber weil es ja ein traditioneller Brauch ist, kannst du dich von der Schule freistellen lassen. Dann wird eigentlich so eine Woche lang auf dieses Event hingefiebert, es wird getrunken, es wird gefeiert und du kannst bei diesem Event nur als Pärchen teilnehmen. Also müssen natürlich auch die jungen Männer immer sich eine Frau suchen, meistens eben die feste Freundin oder jemand aus dem gleichen Jahrgang, die mit dem Typen den ganzen Spaß so mitmacht. Und nachdem also die ganze Woche so Party war und überhaupt und man ist dann so ein bisschen so, sag ich mal, der King für eine Woche im Dorf, weil man ja dann der Jahrgang ist, der das machen darf. Und am Tag selber dann, meistens nach einer Woche feiern, sind dann alle ziemlich kaputt. Und dann geht der Spaß eigentlich erst richtig los. Nämlich, wie ich es ja schon vorher angeteasert habe, dieses Thema Kirche ist ja im Dorf meistens ja noch wichtiger. Erstmal wird Sonntag früh vor dem ganzen Event in die Kirche gegangen. So, ne? Gottesdienst, alles ganz ordentlich. Und dann, alle haben sich rausgeputzt natürlich. Und anschließend man spaziert einen längeren Spaziergang von der Kirche des Ortes auf eine Festwiese. Genau, alle schön aneinander, nacheinander aufgereiht, so die Pärchen haben sich aneinander eingehakt und laufen hintereinander so her und vorne rein spielt der Musikverein noch ein Lied, man marschiert so durchs Dorf. Dann kommt man an dieser Festwiese an, wo schon ganz viele Leute warten auf das große Event und auf dieser Festwiese ist dann ein Kreis aus Sägespäne gelegt. In diesem Kreis steht das genannte Tier, der Elefant. Keiner weiß eigentlich genau, warum dieses Tier da ist, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Tradition ist schon sehr alt. Das Tier ist halt da. So.
Haben wir schon immer so gemacht, ja?
Das hat man schon immer so gemacht. Also ich denke, ganz früher war das einfach so, weil ich denke mal, das war halt damals der Gewinn, also ganz früher. Weil ich meine, klar, Tier ist halt einfach Nahrung, ne? Kann man seine Familie oder sich selber ein bisschen dran sättigen. Naja, aber das Tier spielt an sich trotzdem keine weitere Rolle für diesen Brauch, weil dann geht's ja jetzt nicht erst weiter. Wie gesagt, es ist so ein Kreis aus Sägespäne, der aufgeteilt ist in x-beliebige Teile. Und zwar je nachdem, wie viele Pärchen bei diesem Event mitmachen. Also haben wir zum Beispiel 8 Pärchen, die bei diesem Event mitmachen. Dann ist der Kreis in 8 gleich große Teile aufgeteilt. Es gibt noch eine weitere Person in diesem ganzen Event, das ist der Uhrenmacher, der spielt auch noch eine wichtige Rolle, nämlich der hat eine Uhr gestellt. Von dieser Uhr weiß aber niemand, wie lange die läuft, also wann die klingelt, wann der Wecker tut. Und diese Uhr fängt dann also irgendwann zu laufen. Und in dieser Zeit laufen diese Pärchen, die eben da mitmachen, in diesem Kreis durch die Gegend, immer weiter, solange die Uhr läuft. Und während sie laufen, tragen sie immer einen Säbel mit sich rum. Also es gibt nur einen Säbel, muss man dazu sagen. Dieser Säbel steckt in den Boden, dann kommt ein Pärchen, nimmt diesen Säbel auf, trägt ihn sozusagen einen Abschnitt weiter und steckt ihn wieder in den Boden. So, Pärchen dahinter, nimmt den Säbel wieder auf, trägt es wieder einen Abschnitt weiter, steckt ihn wieder in den Boden. Und so geht es eben so lange, wie diese Uhr läuft, bis sie klingelt. Und das Pärchen, das dann zu allerletzt den Säbel in der Hand hatte oder gerade trägt, wird dann König und Königin von diesem Event und darf sich freuen, weil man dann ein Frühstück für alle zahlen darf und überhaupt. Also es ist nur eine reine Prestige-Sache. Es ist jetzt nicht gerade so, dass man da voll was von hat. Und wenn das natürlich alles geschafft ist, also es geht es ja eben unterschiedlich, manchmal läuft man da 3 Minuten im Kreis, manchmal läuft man auch 10 Minuten im Kreis. Aber wenn das dann alles vorbei ist, wird natürlich danach noch ins aufgebaute Zelt gegangen, ins Festzelt, wo dann eine Bühne ist. Und da dürfen ganz zum Abschluss nochmal die ganzen Pärchen, die da mitgemacht haben, auf der Bühne einen Walzer tanzen. Auch super wichtig, ne? Mhm. Und ich kann nur noch als Anekdote erzählen, ich weiß, und wir haben damals, als es drauf losging, haben wir uns mal abends so 2-3 Mal getroffen und haben Walzer geübt. Aber in dem Moment, als es natürlich drauf ankam, kann man sich vorstellen, dass da nicht gerade die Walzerschritte saßen. Allein weil die Bühne auch sehr klein war, da ist, dass da alle Pärchen drauf Walzer tanzen könnten. Aber ja, so Sachen macht man auf dem Dorf. Und das ist so immer das Highlight des Jahres. Ich will es auch gar nicht super schlecht reden, es ist irgendwie immer ganz süß. Und wenn ich das auch heute immer noch mitkriege, ich meine, bei mir ist es schon super lange her, und wenn ich dann heute so sehe, welche Jahrgänge da jetzt heute dran sind, dann denke ich mir so, oh Gott, krass, sind die jung. Und wie gesagt, aber als junger Mensch ist das in dem Sinne ja was Cooles, weil es auch viel um Feiern geht. Ich glaube, das ist so der Hauptanreiz. Genau, das ist die Tradition, die ich so in meinem Dorf erlebt habe.
Ja, vielen Dank. Ich hatte die Details tatsächlich schon wieder vergessen. Das ist das Level zum Beispiel... Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Warst du denn mal Königin?
Nee, war ich nicht. Ich bin auch ganz froh. Also muss dazu auch sagen, ich habe es ganz am Anfang ja kurz gesagt, das ist natürlich wieder eine sehr männerlastige Tradition, weil es geht immer nach, also die, um die es ja hauptsächlich geht, sind die Typen, die Männer, die Jungs, die eben in dem Jahr 20 werden. Und die sind ja sozusagen der Haupteck. Und als Frau bist du so Beischmuck, und deswegen kannst du als Frau auch mehrmals teilnehmen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Jahr einer fragt, ob du mit ihm mitmachst, dann kannst du das machen, aber du kannst genauso gut im nächsten Jahr vom nächsten Jahrgang von einem gefragt werden, ob du mitmachst. Also die Chance, dass du mehrmals als einmal Königin wirst, kann schon da sein, aber ich habe ja nur einmal mitgemacht und bin es nicht geworden. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass ich das nicht geworden bin.
Ja.
Und ich habe auch noch ganz viele Details euch ausgelassen, die noch drumherum passieren. Ja, wen es interessiert, kann ja nach dieser Podcast-Folge mir mal schreiben. dann gebe ich mal den nächsten Event-Kalender weiter, wenn das nächste Mal stattfindet. Dann erzähl noch ein bisschen mehr.
Aber du hast vorhin gesagt, ihr seid ungefähr 3000 Einwohner in dem Dorf, und wie viele kommen dann dahin? Also ist das wirklich so ein Event, wo man sagt, mehr oder weniger das ganze Dorf ist anwesend?
Und nee, so krass ist dann auch nicht mehr. Also muss ich auch sagen, es ist ja auch so klar, es gibt natürlich auch noch viele alteingesessene Familien, Aber es ist natürlich auch inzwischen so, dass viele natürlich auch zugezogen sind oder viele sagen sich, glaube ich, auch so, das sehe ich ja jedes Jahr, ich muss jetzt nicht jedes Mal dabei sein. Aber es sind schon so, ich muss auch sagen, die Wiese ist jetzt auch nicht übertrieben groß, dass halt so super viele hinpassen. Aber es sind schon so mehrere hundert Leute sind es dann schon.
Okay, ja, faszinierend. Also ja. Aber das finde ich halt auch gerade immer so interessant, wenn das wirklich so ganz alte Traditionen sind und man eigentlich das Gefühl hat, das Leben ist jetzt heutzutage so anders, aber irgendwie hält man das aufrecht. Ist ja irgendwo auch schön, dass sowas auch gepflegt wird, aber ich finde es halt auch wirklich absurd. Also vor allem, wenn du sagst, das Tier steht da und keiner weiß so richtig, warum.
Ja, diese Tradition ist eh so eine Sache, gell, weil es gibt schon so zwei, drei Traditionen, wo ich denke, so, das finde ich in meinem Ort auch richtig schön. In meinem Heimatort ist zum Beispiel auch das Thema, also bei euch im Rheinland sagt man ja Karneval, bei uns sagt man Fasnet. Es ist ja auch ein großes Ding, weil es halt auch etwas, was sehr eben, es ist, eignet sich zum Feiern. Da kann man auch gut sich integrieren, also in einem Verein. Vielleicht spricht da auch ein bisschen so die Nostalgie aus mir, aber es sind halt auch so gerade diese Fastnetstradition mag ich zum Beispiel auch richtig gern. Und ich sag mir auch ganz oft so, ich wohne noch in Stuttgart und wie gesagt, das ist nicht gerade um die Ecke mein Heimatort. Aber manchmal denke ich so, es wäre irgendwie cool, wenn ich da zum Beispiel auch wieder mehr mitmachen würde. Also als Kind war ich da eben, wie gesagt, auch voll dabei, wenn meine Eltern da auch voll dabei waren. Dann kamen, wie gesagt, diese Teenie-Jahre. Ich sag mal so, dieser Fastnets-Fasching Verein-Event, das wäre für mich vielleicht einer der Gründe, um vielleicht doch auch mal wieder zu sagen, ich komme mal wieder mehr in meinen Heimatort. Aber einfach nicht wegen, wie soll ich sagen, es ist nicht hauptsächlich natürlich jetzt wegen wieder, weil ich sage, oh ja, die Leute, ich vermisse die so sehr, sondern ich vermisse die Tradition ein bisschen. Das ist für mich so eher der Grund. Und klar, mit einhergeht dann ja vielleicht auch, dass man dann wieder auch mehr Connection zu den Leuten kriegt, aber es ist ja, wie gesagt, nicht mein Hauptansporn. Wäre ein schöner Nebeneffekt, sage ich mal.
Ja, kann ich aber gut verstehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache, wenn man dann nicht mehr da ist und so ein bisschen merkt, wie man selber vielleicht auch etwas den Bezug verliert, dann hat man vielleicht schon mal die Idee, dass es schön wäre, so eine alte Tradition irgendwie aufrecht zu erhalten, auch weil man natürlich weiß, dass sie ausstirbt, wenn keiner sich aktiv drum kümmert. Ne? Das passt vielleicht auch ein bisschen zu dem Thema Dialekt, was du ja auch ganz am Anfang schon mal so angerissen hast. Das ist jetzt unabhängig von Stadt und Land, würde ich sagen. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es ja schon so, dass auf dem Land vielleicht noch eher Dialekt gesprochen und gepflegt wird als in der Stadt. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich immer merke, so wenn ich mal in meiner Heimat bin, ich finde halt den Dialekt sehr sympathisch. Und das ist halt wirklich was, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zug zu meinen Eltern fahre und je näher ich der Heimat komme, desto mehr Menschen höre ich, die so sprechen. Und das ist wirklich was, wo ich sage, dass da merke ich dann halt echt so diese Heimatverbundenheit. Also da geht mir so ein bisschen das Herz auf, würde ich sagen, weil ich das irgendwie gerne mag. Und das ist natürlich in der Großstadt noch stärker der Fall, dass gerade so unter den jüngeren Leuten das vielleicht auch immer mehr verloren geht. Und das ist ja auch eine Form von Tradition, die am Leben erhalten werden muss, aktiv von Leuten, die noch da sind, damit sie nicht verloren geht. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da dann vielleicht auch einfach nochmal Lust bekommt, dann, wenn man erwachsen ist und mehr erkennt, was das für ein Wert eigentlich ist. Mhm. Dass man da vielleicht dann auch Lust hat, sich da nochmal irgendwie zu engagieren, auch wenn man vielleicht in dem Ort gar nicht mehr lebt oder auch nicht mehr leben will.
Aber gerade bei dem Thema Dialekt, da bin ich auch so, manchmal frage ich mich, ob dieses so Dialekt erhalten wollen. Das klingt, also ist im ersten Moment klingt es für mich so richtig konservativ und altmodisch. Aber an sich finde ich das ja eigentlich auch erstrebenswert. Und dann, klar, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, weil auf eine Art denke ich, will ich ja progressiv sein und nicht so zurückdenkend. Und ich weiß nicht, warum ich gerade das Thema Dialekt so krass damit verbinde, aber an sich finde ich es aber trotzdem, wird es ganz ehrlich gestehen, schon schöner, wenn wir Dialekte auch erhalten bleiben, weil es ist ja, sage ich mal, eine Tradition, die tut keinem weh. Und es ist ja auch so, und es ist rein aus dem Thema Liebe zur Sprache, es ist ja irgendwie auch was Schönes, was es so alles an Worten gibt, die es vielleicht jetzt mit manchen Dialekten gibt. Es ist zum Beispiel bei mir auch gar nicht so, dass ich jetzt bewusst gesagt habe, irgendwann mal, boah, ich rede jetzt richtig Hochdeutsch. Also richtig Hochdeutsch, ich weiß, da sagst du jetzt wahrscheinlich wieder was anderes zu. aber ich habe es ja vorhin ganz am Anfang ja auch schon gesagt, mir wurde ja schon als Kind gesagt, oder ich wurde immer so ein bisschen für veräppelt, dass ich ja schon relativ arg Hochdeutsch rede für meinen Heimatort. Und ich muss auch zugeben, es ist auch so, dass ich wünsche mir manchmal, ich würde mir Schwäbisch reden, Ich kann das aber auch nicht so auf Kommando. Also ich würde jetzt auch behaupten, wenn ich jetzt, ich sage immer, wenn ich mit meiner Oma rede, rede ich auch eindeutig nochmal anders. Oder auch wenn ich mit meinen Eltern rede, rede ich nochmal anders. Aber irgendwie hat sich das schon relativ früh bei mir einfach so eingeschlichen, dass das gar nicht so ausgeprägt ist. Und meine ganze Familie sind Schwaben durch und durch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie erzogen wurde, so zu reden. Aber meine Geschwister ist eigentlich auch so. Also ich glaube, da wird nur gerade sein, ich glaube, du hast mal meinen Bruder getroffen.
Ja. Ja.
Du hast dann noch gesagt, da ist schon noch mal krass irgendwie.
Ja, das war auf einer WG-Party in Stuttgart mal. Da war er, glaube ich, bei dir zu Besuch und dann hast du ihn mitgebracht bei einer Freundin von uns. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwie so in der Küche standen und wir dann auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind und ich habe ihn wirklich schlecht verstanden. Obwohl ich ja dich dann auch so eine ganze Weile kannte und also natürlich hört man, wo du herkommst und du benutzt auch manchmal vielleicht ein paar Worte, die eindeutig irgendwie so aus dem Schwäbischen sind, aber es geht noch viel krasser. Mhm. Und ich war da natürlich vielleicht auch noch nicht so dran gewöhnt. Also dann, ich habe ja dann 3 Jahre in Stuttgart gewohnt und dann war ich natürlich auch viel mehr drin in dem Ganzen. Aber am Anfang ist mir das schon manchmal ein bisschen schwer gefallen. Und natürlich ist Schwäbisch jetzt auch nicht gleich Schwäbisch. So, mhm. Ne? Dein Heimatdorf-Dialekt ist ja schon nochmal anders als jetzt der Stuttgarter Dialekt. Ja, das durchschaut man natürlich als Außenstehender jetzt nicht so, wo da die feinen Unterschiede sind. Aber ich zum Beispiel höre ja auch die Unterschiede zwischen Rheinisch und Kölsch. So. Und kann dir auch sagen, dass das nicht genau das Gleiche ist, auch wenn es natürlich sehr nah aneinander ist.
Ja, für mich ist eh so, wenn du mich jetzt fragen würdest, für mich redet in Stuttgart ja sowieso keiner Schwäbisch.
Genau, ja.
In meinen Augen. Und ich finde es, was du sagst, genau, dass man das so hört. Ich finde es auch manchmal ganz interessant. Ich meine, jetzt, wo ich ein Auto habe, fahre ich nicht mehr so viel Bahn wie früher, aber ich kann dir auch auf jeden Fall sagen, wenn ich teilweise in der Bahn saß und ich habe so ein Gespräch mitgehört, also das ist sowas ganz Unterschwelliges. Dann konnte ich dir genau sagen, ah, das ist jetzt jemand oder das sind welche, die kommen so aus meiner Ecke von Baden-Württemberg. Und du ja sagst, im Rheinischen ist nicht gleich Rheinländisch, sondern Schwäbisch ist halt auch nicht gleich Schwäbisch. Also es ist so, ja, auch ganz fein Unterschied. Es ist da bei uns zum Beispiel auch schon von Dorf zu Dorf kann das ja auch mega unterschiedlich sein, ja. Und ich verrate jetzt mal, was es nämlich ich habe so eine Liste mit Wörtern aus dem Schwäbischen, wo ich immer mit denke so, oh, das habe ich schon voll lange nicht mehr gesagt. Aber das bringt so manches auf den Punkt besser. Ich weiß nicht, ob es im Rheinländischen auch ist, aber manchmal kann ja ein Wort, kann dann so manchmal einen ganzen Satz ersetzen oder so.
Mhm. Hast du ein Beispiel?
Oh, warte mal. Ganz spontan fällt mir ein, okay, das ist vielleicht nicht gleich ein ganzer Satz, aber jemand ist Hählinge. Also es heißt so viel wie, ich versuche mal einen Satz damit zu bilden.
Ja.
Oder fällt mir auch noch ein anderes Wort ein. Aber deswegen meine ich, ich habe immer so das Gefühl, ich kann es selber schon gar nicht mehr so richtig aussprechen. Hählinge. Das heißt so viel wie, jemand ist so, boah, warte, ich sag's, hinterrücks. Ich wollte jetzt erst was anderes sagen, aber nein, hinterrücks.
Mhm.
Genau, dem kann man nicht trauen, weil er alles so versteckend macht. Guck mal, manchmal kann ich gar nicht dann so richtig sagen, wie man das so richtig übersetzen kann, aber das ist so geheimnistuerisch zum Beispiel.
Mhm.
Ich habe die Liste jetzt leider gerade nicht parat, sonst hätte ich gesagt, ich hätte noch ein paar mehr.
Aber ich finde es total cool, dass du so eine Liste führst. Das ist eigentlich eine super Idee. Also ich würde jetzt so spontan, ohne drüber nachzudenken, sagen, dass das vielleicht im Niederrheinischen eher so Sprüche sind, die man sagt.
Mhm.
Wer sich für Niederrheinisch interessiert, dem kann ich nur den Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch ans Herz legen. Der ist lebt leider schon nicht mehr. Aber der hat sich sehr viel beschäftigt mit der Mentalität des Niederrheiners und auch mit der Sprache. Und er hat auch jetzt keinen starken Dialekt gesprochen, aber schon so, dass man sehr, sehr gut hört, wo er herkam und hat wirklich herrliche Sachen gemacht. Also ich weiß nicht, ob man das auch so lustig findet, wenn man selber nicht von dort kommt. Aber der hat Sachen gesagt, bei denen ich sagen würde, die bringen es gut auf den Punkt. Einer von seinen Sprüchen war, der Niederrheiner weiß nichts, kann aber alles erklären. oder der Niederrheiner redet beim Essen übers Sterben und beim Sterben übers Essen.
Okay.
Also der hat halt total gut so eingefangen, wie Leute am Niederrhein so auf der Straße, in der Bahn, im Supermarkt so miteinander reden. Und die reden ja tendenziell ziemlich viel und ziemlich gerne. Dann geht er so alles durcheinander. Also er hat so eine Nummer, da redet er irgendwie darüber, was er gerne isst und kommt zwischendurch aber immer irgendwie wieder auf andere Themen und sagt dann plötzlich wieder so einen Satz wie, ja, das mag ich auch gerne oder das mag ich gar nicht. Also kehrt plötzlich wieder zurück. Genau. Aber da gibt's sicherlich auch Wörter und Sprüche, die ich, wenn ich länger drüber nachdenken und das mal beobachten würde, wenn ich in der Heimat bin, auch auf eine Liste schreiben könnte. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee.
Ich habe jetzt leider kein schwäbisches Pendant an Kabarettisten, weil ich nicht im Kabarettbereich mich nicht so bewege und auskenne. Ich bin da ja ein bisschen, ist nicht so meine Welt, genau. Aber ja, bestimmt auch ein paar gute.
Ja, gibt's bestimmt. Wahrscheinlich ist es wirklich tatsächlich immer am lustigsten für die Leute, die aus der gleichen Gegend kommen oder den gleichen
Dialekt. Auf jeden Fall.
Mir fiel jetzt auch gerade noch ein, dass ich einfach als Kind, glaube ich, Dorf immer ziemlich furchtbar fand, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass meine Kindheitserlebnisse mit Dörfern sich beschränken auf zwei deutsche Dörfer, einmal das Dorf Gornhausen. Gornhausen ist in Rheinland-Pfalz im Hunsrück. Mhm. Das war der Ort, an dem wir immer unsere Ferienwohnung hatten, wenn wir Wanderurlaub gemacht haben mit der Familie, wo meine Eltern auch bis heute noch hinfahren. Und das ist eigentlich alles ganz schön da, also gerade so Hunsrück, Mosel und so, ist eigentlich eine total schöne Gegend. War aber für mich als Kind natürlich einerseits so ein bisschen belastet durch dieses, wir müssen da mit den Eltern wandern gehen. Mhm. Ne? Also wer hat da schon Bock drauf als Kind? Und zweitens haben, glaube ich, meine Schwester und ich beide dieses Dorf immer als total langweilig und total eingeengt empfunden. Also das ist wirklich ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner das hat, aber es ist wirklich ein sehr kleines Dorf und unsere Eltern haben uns damals immer losgeschickt, morgens in den Dorfladen zum Brötchen holen. Allein darauf hatten wir natürlich gar keine Lust, irgendwie früh aufstehen, sich anziehen, da hingehen und so. Und das war auch so ein Laden, wo es dann auch keine Selbstbedienung gab. Das heißt, man musste auch noch mit der Frau in dem Laden reden. Dann weiß ich noch, dass auf dem Weg dahin kam man dann so wirklich an so Höfen mit Misthaufen vor der Tür vorbei. Und also das war glaube ich so mein Bild von Dorf einerseits. Andererseits hat mein Onkel in einem Dorf in Ostfriesland gelebt. Und als ich ein Kind war, sind wir jedes Jahr zu Silvester dahin gefahren und haben zusammen mit meinen Cousins und meinem Onkel und meiner Tante Silvester gefeiert. Und dieses Dorf ist auch ziemlich klein und da gibt's auch, glaube ich, einen Blumenladen und das war's so ungefähr. Und das fand ich auch immer irgendwie langweilig. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wir immer nur im Winter da waren. Mhm. Ich glaube, ich kenne das nur so im Nieselregen oder wenn man Glück hatte, auch mal im Schnee. Das sind jetzt nicht so die besten Voraussetzungen, so im Dezember, Tage sind kurz. Silvesterfeiern war zwar immer irgendwie ganz lustig da. Ich weiß aber auch noch, dass für meine Cousins war immer das Riesenhighlight im Dezember, dass man dann Böller kaufen konnte. Mhm. Und dann wurde das ganze Taschengeld in Böller investiert und damit konnten meine Schwester und ich auch so gar nichts anfangen. Wir haben beide bis heute so ein bisschen Angst, wenn geböllert wird. Und das war einfach irgendwie so die beiden Dörfer, die für mich als Kind mein Bild von einem Dorf in Deutschland geprägt haben. Und die waren jetzt beide nicht so toll. Und ich glaube, deshalb habe ich immer gedacht, so boah, ich hätte überhaupt keine Lust, auf dem Dorf zu leben. Mhm. Interessanterweise finde ich aber Dörfer im Ausland, also vor allem so in Skandinavien oder im Baltikum oder so, immer total schön. Weil das sind dann halt so kleine bunte Holzhäuser am See, ne, so am Waldrand. Das ist natürlich also rein optisch ein Traum. Und natürlich gibt's auch in Deutschland Dörfer, die optisch total schön sind. Aber als Kind habe ich immer mir unter einem deutschen Dorf was wahnsinnig langweiliges, graues vorgestellt, wo es irgendwie nur den einen Dorfladen gibt und wo man nichts unternehmen kann. Und meine, ja, Erlebnisse mit Dörfern im Ausland waren natürlich immer so diese Urlaubserlebnisse, ne, dass man da am See baden gegangen ist und dass man irgendwie Freizeit hatte und schönes Wetter und es gab Eis und so. Und das fand ich natürlich toll. Und ich glaube, dadurch habe ich irgendwie so eine sehr unrealistische Vorstellung entwickelt, dass ich im Ausland durchaus in einem Dorf leben könnte, aber in Deutschland halt nicht. Also jetzt mittlerweile ist mir klar, dass das natürlich Schwachsinn ist, aber das finde ich auch irgendwie nochmal so einen interessanten Aspekt, dass man das vielleicht in Bezug auf das, was man so kennt, also das eigene Land, wo man aufgewachsen ist, auch nochmal anders sieht als so romantisierend mit dem Blick auf Urlaube, wo man schöne Zeiten verbracht hat.
Ich finde es gerade so lustig, dass du das sagst, weil während du das erzählt hast, gerade bei der Wahrnehmung, habe ich genau das nämlich auch gedacht. Ich habe gedacht, wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, an einem sonnigen Tag in Italien in einem kleinen Dorf bist und da zum Bäcker gehst, denkst du, wow, guck mal, wie traditionell und versteckt und pikturesk das hier alles ist. Und die, die da wohnen, denken vielleicht also, boah, scheiße, hier fährt nicht mal alle 5 Stunden ein Bus und hier geht gerade nichts, also die Touristen kommen und ja, aber so wird es mir glaube ich auch gehen, dass ich Dörfer im Ausland auch noch mal immer schöner wahrnehme. Und wie du sagst, auch innerhalb von Deutschland sind es auch immer mega Unterschiede, weil ich hoffe, ich tue damit jetzt niemanden bashen, aber ich erinnere mich halt zum Beispiel, ich war jetzt noch nicht so viel in den neuen Bundesländern, sagt man immer noch, unterwegs. Aber ich war zum Beispiel letzten Sommer, also 2020, das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern, und das sind ja auch nochmal andere Dörfer als zum Beispiel, das ich jetzt zum Beispiel kenne, wo wir auch wieder an dem Punkt sind, wie du auch sagst, oder in Ostfriesland eben wahrscheinlich auch nochmal anders, als jetzt bei mir zu Hause mitten in Baden-Württemberg, da geht ja noch weniger und also bei Baden-Württemberg ist ja verhältnismäßig auch dicht besiedelt, aber halt dann eher eben auch mit Dörfern.
Ja.
Ja, aber es stimmt trotzdem auch dieses Thema, was macht man denn auf dem Dorf? Wie gesagt, da wo die Infrastruktur vielleicht noch geringer ist, ist es ja noch schwerer, sich, glaube ich, irgendwie, ich sag's jetzt mal, wie soll ich sagen, zu beschäftigen. Ich meine, klar, man kann immer eine Beschäftigung finden, wenn man das möchte, aber genau, das ist ja das Angebot noch geringer, weil du vielleicht noch schlechter wegkommst oder weil noch vor Ort noch weniger ist. Also das ist ja mein Heimatort, wie gesagt, noch verhältnismäßig gut dran, habe ich ja am Anfang auch gesagt, es ist ein selbstständiger Ort mit einer ziemlich guten Infrastruktur, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, dass ich die Leute vor Ort, also wenn ich halt natürlich jetzt auch hauptsächlich an meine Eltern denke, weniger mit so, ich nenne es jetzt mal, kulturellen Sachen beschäftigt haben. Also da war klar, also so die Hauptquelle für so, sag ich mal, Informationen aus der Welt war natürlich dann der Fernseher und die Zeitung lesen und sowas. Mhm. Aber sonst war so die Hauptbeschäftigung zum Beispiel bei uns zu Hause, sich mit irgendwelchen Hobbys beschäftigen. Also das ist bei meinen Eltern auch heute noch so. Meine Eltern sind absolut keine Stadtmenschen, die haben da null Interesse dran. Aber dafür pflegen sie zum Beispiel, meine Mutter hat einen richtigen Gemüsegarten. Wir hatten immer viel Tiere früher. Mein Papa ist ein richtiger Handwerker, sage ich mal. Der tut gerne Sachen einfach werkeln. Also die haben sich dann halt eher im Praktischen so ihre Hobbys gesucht. Und aber vielleicht auch einfach genau, weil es so eher ihre Art ist, auch einfach. Also meine Eltern sind schon kulturell interessiert. Die sind jetzt nicht weltfremd oder so. Aber eben genau, sie haben jetzt nicht das Bedürfnis, ins Theater zu gehen. Also meine Mutter gehe ich noch ab und zu ins Kino. Mein Papa hat zum Beispiel eher null Interesse. Der kann nicht 2 Stunden stillsitzen. Der muss eher lachen. Er ist halt auch ein richtiger Schaffer, würde man jetzt auch wieder sagen. Und deswegen waren wir, glaube ich, auch als Kinder relativ wenig in der Stadt, weil jetzt wollte ich ja natürlich auch noch sagen, wie du Stadt, wie du Dorf als Kind wahrgenommen hast und wie ich Stadt als Kind eigentlich wahrgenommen habe, weil wir waren echt super selten in der Stadt. Also es gibt natürlich schon im so, sag ich mal, 9 Kilometer weiter da schon die nächste Kleinstadt, wo ich aus der Schule gegangen bin und alles. Mhm. Jetzt aber halt auch nicht wirklich Großstadt ist und auch ein bisschen verschlafen ist, sage ich mal. Und so richtig in die Großstadt, also als Kind nach Stuttgart zum Beispiel, was dann wirklich die nächste größere Stadt ist. Ich glaube, ich bin als Kind, ich hätte spontan gesagt, ich glaube nicht mal 5 Mal nach Stuttgart gegangen. Und ich erinnere mich ja noch an das allererste Mal, als ich so richtig nach Stuttgart reingefahren bin in den Kessel, wenn du dann wirklich, ja, du kannst ja ganz gut auf Stuttgart runtergucken, wenn du so reinfährst.
Ja.
Also so ein richtiges Panorama. Und ich habe echt gedacht, ich glaube, ich bin echt nicht klargekommen, weil ich echt dachte, wie können da so viele Menschen wohnen? Also es waren auch so viele Häuser einfach. Das, manchmal ist das Gefühl, manchmal kapiere ich das heute noch nicht so richtig. Also mich sind ja die 600.000 Einwohner, die Stuttgart hat, auch echt viel. Na klar, Stuttgart verteilt sich auch auf so manche Teilorte. Aber, und deswegen genau meine ich so noch eine größere Stadt. Also Berlin mit 3 Millionen, das ist für mich gar nicht greifbar irgendwie. Ja, wie gesagt, meine Eindrücke als Kind sind da super beschränkt, was Stadt angeht. Das hat mir gefühlt wirklich eigentlich so richtig erst über die letzten 10 Jahre erarbeitet.
Mhm, ja, auch spannend. Also ich muss sagen, dass ich auch Berlin und so schon nicht mehr wirklich greifen kann. Also man muss natürlich sagen, im internationalen Vergleich ist Berlin ja trotzdem einfach nur super klein. Mhm. Aber mir wäre das jetzt zum Beispiel, um da zu leben, auch zu groß. Also ich glaube, Stuttgart ist die größte Stadt, in der ich bisher gewohnt habe. Leipzig und Dortmund sind ja relativ nah beieinander, was die Einwohnerzahl angeht, ungefähr gleich groß, würde ich sagen. Aber ich glaube, größer dürfte es auch nicht unbedingt sein. Also schon in Köln, wo ich ja jetzt auch häufiger mal bin, bei meiner Schwester, habe ich schon immer das Gefühl, das wäre mir schon zu groß, zu unübersichtlich, zu große Entfernungen. Ich hatte jetzt auch letztens von einem Freund von mir, der von Dortmund nach Berlin gezogen ist, mitbekommen, dass er sagt, ja, ich fahre nur 40 Minuten zur Arbeit. So. Und das war für mich schon so, boah, 40 Minuten. Und er sagt auch noch nur. Also das fand ich krass. Das wär mir auch auf jeden Fall, um da zu leben, zu groß. Und ich kenne auch dieses Gefühl in noch größeren Städten. Also in London zum Beispiel hatte ich das, als ich das erste Mal da war. Oder auch in Istanbul. Einfach so diese Vorstellung, dass da jetzt so viele Menschen leben, das finde ich auch, obwohl ich selber aus einer etwas größeren Stadt komme, auch immer noch eine krasse Vorstellung. Also das kann man, glaube ich, auch nicht so richtig greifen. Ich finde das dann auch, das hat halt auch Grenzen. Also eine Stadt kann definitiv schnell zu groß sein, so dass man dann vielleicht auch gar nicht mehr eine Verbindung zu der Stadt als solcher hat, sondern halt wirklich nur zu seinem Viertel oder so. Also in Berlin geht es ja ganz stark immer um die einzelnen Bezirke, ne? Und dann sagt man dann vielleicht auch, ich komme aus, weiß ich nicht, Marzahn, Hellersdorf, was auch immer es da noch alles gibt, und sagt vielleicht gar nicht unbedingt, ich komme aus Berlin, ja. Weil man das gar nicht, man kann sich ja gar nicht mit so einer großen Stadt komplett identifizieren.
Nee, das geht wahrscheinlich echt nicht. Und jetzt ist mir gerade auch noch eingefallen, weil du ja auch gemeint hast, so genau, eine Stadt kann schnell zu groß werden. Ist natürlich auch jetzt wahrscheinlich mal spannend zu gucken von der Entwicklung her, wie das so mancherorts, also vielleicht auch in Deutschland, aber auch weltweit weitergeht mit diesem Thema auch Städtewachstum oder auch Dorfsterben.
Ja.
Ich meine, ich habe jetzt ja oft genug gesagt, dass zum Beispiel ich ja nicht den Eindruck habe, dass mein Heimatdorf ausstirbt oder, weil wie gesagt, da ziehen viele Leute hin oder bleiben da, also weil es halt eben von der Infrastruktur her doch ziemlich gut ist und aber eben trotzdem bestreitet es ja nicht, dass ja viele eben auch gar nicht auf dem Dorf leben wollen. Und das ist zum Beispiel, wie soll ich sagen, ich habe es jetzt auch gesagt, es gibt ja Gründe, warum ich nicht auf dem Dorf wohne und auch nicht aktuell auf dem Dorf wohnen möchte. Aber trotzdem würde ich es natürlich auch auf eine Art schade finden, wenn dieses Lebensgefühl Dorf irgendwo ausstirbt. Aber klar kann ich ja das nicht, ich alleine retten und nur weil ich da, ich ziehe ja nicht auch, nur weil ich denke, jetzt muss einer halt auf dem Dorf hin, ziehe ich ja nicht aufs Dorf. Da müsste ich vor allem nicht in Baden-Württemberg, da glaube ich mir sowieso keine Sorgen machen. Es ist ja eher so spannend, das wahrscheinlich eben in Ostdeutschland so zu beobachten. Ja. Da heißt es doch immer viel so, also wahrscheinlich hast du das auch eh nochmal in deiner Zeit, ich weiß nicht, als du in Leipzig gewohnt hast, ob du das auch nochmal anders wahrgenommen hast, ob du das da überhaupt so mitgekriegt hast.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich in Leipzig eine Kommilitonin hatte, die gebürtig aus Schwerin kam. Und ich war ein Jahr oder so, bevor ich nach Leipzig gezogen bin, mal da oben im Urlaub und fand es alles super, super schön. Und das ist auch echt eine Gegend, die mir halt so landschaftlich total gut gefällt. Also es ist auch tatsächlich, diese Ostseelandschaft ist in Deutschland gar nicht mal so unähnlich wie jetzt im Baltikum zum Beispiel, wo ich ja gerne bin. Und dann habe ich mich mal mit ihr unterhalten und sie sagte halt schon über Schwerin, was ja jetzt immerhin, glaube ich, noch so 80, 90.000 Einwohner hat, dass sie total erschrocken darüber ist, wie halt ihre Heimatstadt irgendwie gefühlt immer mehr so ausstirbt, weil die Leute halt einfach wenig Perspektive haben da und jeder, der kann, geht fürs Studium woanders hin und kommt dann vielleicht auch nicht unbedingt zurück. Und das wird natürlich auf den Dörfern nochmal viel, viel stärker der Fall sein. Jetzt weiß ich nicht so richtig, wie das aussieht, weil man ja jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Corona immer mehr hört, dass es halt auch so einen gewissen Trend gibt, dass gerade junge Leute spätestens dann, wenn sie eine Familie gründen, aber vielleicht auch schon vorher, so ein Landleben jetzt wieder anstreben, auch wenn sie vielleicht gar nicht da aufgewachsen sind. Also vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen so der romantisierende Traum des Großstädters, zu sagen, ich befreie mich von dem ganzen Lärm der Großstadt und von den vielen Menschen und gehe irgendwie aufs Land. Kann natürlich sein, dass man dann auch scheitert mit dem Traum, aber ich glaube, gerade durch Corona, was ja irgendwie uns alle so dazu gezwungen hat, mehr zu Hause zu sein, uns mehr selber Beschäftigung zu suchen, ist vielleicht für viele auch so ein etwas, ich sag mal, ruhigeres, vielleicht auch etwas minimalistischeres Leben irgendwie greifbarer geworden. Und dann legt man gleichzeitig mehr Wert darauf, wie sieht's bei mir zu Hause aus, man will vielleicht mehr Platz haben, man hätte vielleicht gerne einen Garten oder so. Deshalb, also das ist halt völlig ins Blaue gesprochen, da gibt's sicherlich auch Studien zu oder so, die das entweder jetzt belegen oder komplett widerlegen. Aber das ist ja sowas, was man in letzter Zeit eigentlich immer mehr hört. So, es gibt so ein bisschen so ein, zumindest in gewissen Bubbles, so den Trend irgendwie, ich gehe jetzt aufs Land, obwohl ich eigentlich als junger Mensch vielleicht eher ein Interesse an einem Leben in der Stadt haben sollte oder früher gehabt hätte. Also vielleicht rettet das so ein bisschen auch die Dörfer. Das weiß ich nicht. Also ich vermute auch, dass es natürlich über kurz oder lang auch so sein wird, dass sich noch weniger Menschen, ja, vor allem jetzt ein Haus oder eine größere Wohnung in der Stadt überhaupt leisten können. So dass halt die Peripherien und die Speckgürtel dann einfach immer wichtiger werden, ne? Also, dass man dann halt einfach irgendwann kann man halt nicht mehr in Berlin wohnen und dann ist man halt in Brandenburg.
Ja, wahrscheinlich macht man oder viele eben, wie du sagst, auch diese Entwicklung auch einfach durch von, man möchte erstmal viel erleben in der Stadt, dann wird es einem doch irgendwann zu laut und wie du sagst, die dann vielleicht vor allem, die dann noch eine Familie gründen wollen oder einen schon haben, finden es dann wieder cool, wenn es dann doch wieder ein bisschen ländlicher wird. Aber genau, wer halt dann vielleicht seine wilde Zeit, sag ich mal, jetzt in Berlin verbracht hat und jetzt irgendwie mit der Familie sich ein bisschen setteln möchte, der zieht dann ja wahrscheinlich zwar nach Brandenburg, aber ich denke mal in so einem bisschen größeres Umfeld um Berlin rum. Also ich glaube, keiner oder die wenigsten ziehen dann mitten nach Brandenburg rein. Brandenburg ist ja auch ziemlich groß.
Ja.
Ja, es kommt wahrscheinlich echt sehr drauf an, von welcher Region man so spricht, gell?
Ja, also ich muss auch sagen, mir geht's auch immer so, ich finde das ja auch so in der Vorstellung alles immer ganz schön, so auf dem Land. Aber erstens, ich habe die ganze Zeit meinen Vater im Ohr, der immer sagt so, was macht man hier den ganzen Tag? Also du hast ja vorhin auch schon die Beschäftigungen angesprochen und das wäre wirklich was, wo ich mir Gedanken machen würde, weil ich jetzt zum Beispiel auch durch Corona gemerkt habe, dass ich mich zwar tatsächlich gut alleine beschäftigen kann, aber dass die Beschäftigungen, die mich wirklich glücklich machen, immer irgendwie mit anderen Menschen zusammenhängen.
Mhm.
Und dass ich das irgendwie auch ein bisschen brauche, so ja einen etwas größeren Bekanntenkreis zu haben. Also jetzt nicht immer so die gleichen Leute zu sehen, ist natürlich auch schön, so richtig enge Freunde zu haben, aber ich schätze das dann auch, dann vielleicht auch mal irgendwie abends in der Kneipe auch mal mit ein paar Leuten zu sitzen, die ich jetzt nicht jede Woche sehe. Also das wäre so eine Sorge, die ich hätte. Und der andere Gedanke, den ich habe, ist auch wieder ein Spruch aus meiner Familie. Das ist und jetzt auch im Sommerurlaub mit meiner Schwester aufgefallen. Wir waren in Schleswig-Holstein auch in einem relativ ländlichen Raum und hatten halt auch eine Ferienwohnung, die so richtig mitten in der Pampa war, wo man auch wirklich überall mit dem Auto hinfahren musste, wenn man was einkaufen wollte oder sonstiges. Und da sind wir auch immer rumgefahren und das war im Sommer alles total schön und grün und so. Aber wir haben uns immer gefragt, was macht man hier im Winter? Und das ist auch so ein Spruch von meinem Vater, der immer sagt, im Winter möchte ich hier nicht abgemalt sein. Und das ist wirklich was, was ich wirklich schon ganz oft gedacht habe. Wenn dann die Schönheit der Natur so wegfällt und wenn wir ehrlich sind, ist ja auch in Deutschland in vielen Gegenden der Winter auch kein wirklicher Winter.
Mhm.
Also jetzt gerade zum Beispiel hier so in der Gegend, da schneit es halt eigentlich fast nie und es wird auch nicht so richtig kalt. Ich finde ja Winter an sich super, super schön, wenn es wirklich winterlich ist. Aber wenn es das nicht ist und ich dann auf so einem Dorf sitzen würde und es regnet irgendwie den ganzen Tag, boah, also das ist was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Da denke ich immer, da würde ich eingehen. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder mein heutiger Blick, ne, mit den Dingen, die mir jetzt wichtig sind. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht in 10, 15, 20 Jahren das anders sehe und einfach andere Dinge mir wichtiger sind. Aber ich finde es tatsächlich die Vorstellung schwierig, auf Dauer immer so den ganzen Tag zu verbringen. Und deshalb verstehe ich auch, dass für viele Leute, glaube ich, so die Kinder dann der Grund sind, warum sie aufs Land gehen. Weil mit Kindern bist du ja im Prinzip immer beschäftigt, zumindest bis die ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und dann ist dir natürlich irgendwie wichtig, dass die einen Garten haben, in dem sie spielen können und ja, in der das ein bisschen sicherer ist. Und das ist in der Stadt natürlich jetzt vielleicht schwieriger zu finden.
Mhm.
Ja, aber ich glaube, ich hätte einfach ein bisschen zu sehr Angst, dass mich die Langeweile dann zu schnell einholt.
Ja, das finde ich gerade auch so ein Punkt. Ich meine, wir wissen ja, es hat ja bei alles immer viele zwei Seiten. Wenn man das hat, genau, wenn man jetzt vielleicht das auch einfach gewohnt ist, dass man sonst auch immer ein großes Angebot an Beschäftigung hat, ist natürlich auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal so ein richtiges Gefühl, wie dein Vater ja auch sagt, ja, was mache ich jetzt hier eigentlich den ganzen Tag? Andere sehen das ja dann vielleicht schon wieder dann so, oh, okay, es ist Winter auf dem Dorf, es geht irgendwie sonst nichts. Manche werden da dann vielleicht sogar eher kreativer und sagen dann, okay, dann beschäftige ich mich halt mit David oder haben irgendwie tollen Ideen. Aber klar ist dann auch wieder mega die Typsache und manche können dann sich vielleicht über den ganzen Winter wochenlang mit irgendeinem Experiment oder so beschäftigen und brauchen gar nicht so viel anderen Anstoß von außen. Und andere sagen halt dann eben, wie gesagt, nach 2 Wochen vielleicht, ach, das ist ja alles scheiße und mir fehlen irgendwie die Leute. Und ja, also ich kann mir auch vorstellen, es heißt ja immer auch, Langeweile kann auch so eine Kreativität fördern. Und ich denke, da ist auch was dran. Aber wie gesagt, ist auch einfach voll die Typsache.
Ja.
Das ist ja auch genauso wie nochmal wegen, was ich ja gemeint habe, dass man sich im Dorf ja auch so kennt. Eben, es kann ja auf eine Art auch sein, dass wenn es an einen zu wenig Leute sind, die man kennenlernen kann, und so geht's mir ja auch, ist man damit schnell durch und ist eine Stelle dann nicht mehr so glücklich. Aber andererseits, wenn man dann halt doch wirklich in diesem Dorf integriert ist, kann das auch eine super Gemeinschaft sein, wenn einem die Leute da halt vor Ort reichen, sage ich mal, gell? Das ist ja auch immer so eine Sache. Also das ist wirklich sowas von abhängig, wie man selber so gestrickt ist auch irgendwie.
Ja, und deshalb ist es wahrscheinlich auch schwer, sich das vorzustellen, wenn man halt immer anders gelebt hat, dann zu sagen, ich komme jetzt da neu dazu, ne? Und du hattest ja auch schon gesagt, dass es gar nicht mal so leicht ist, anzukommen in so einem Dorf und irgendwie mit aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft, wenn man dann vielleicht auch schon mal noch mal ein bisschen älter ist oder so und ja auch sehr gefestigt ist in seinen Interessen und so, ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, dann sein Leben halt so stark umzustellen. Und vielleicht macht man das dann eher ja mit so einem Fokus auf zum Beispiel Familie oder weil man halt sagt, okay, ich bin sowieso den Großteil des Tages mit meinem Job beschäftigt, ja, und den Rest der Zeit habe ich einfach gern irgendwie schöne Natur um mich rum und nicht so viel Lärm, ist ja auch ein legitimer Wunsch, den man haben kann, dass man dann einfach so eine Möglichkeit zum Abschalten haben will, die ja direkt vor der Tür ist, ne, für die man dann nicht nochmal extra irgendwo hin muss oder so. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich das irgendwie wünschen kann. Aber ich glaube, es ist dann doch nochmal was anderes als für jemanden, der halt in dem Ort schon aufgewachsen ist und die Leute ewig kennt.
Auf jeden Fall.
Ja, Altersdurchschnitt in Dörfern ist ja wahrscheinlich sowieso auch ein bisschen höher. Also wenn ich da jetzt in meinem Alter plötzlich hinziehen würde, wäre dann natürlich auch klar, dass das nicht so leicht wird, weil man einfach alterstechnisch dann vielleicht auch nicht so reinpasst oder halt die anderen jüngeren Leute irgendwie alle weggehen oder schon weggegangen sind.
Ja, es ist allein schon, wenn ich mir überlege, jetzt nicht mal unbedingt nur mein Heimatort, sondern der Ort, in dem ich arbeite, der ist ja, der hat so 16.000 Einwohner, also mal ein bisschen größer als mein Heimatort. Und das ist halt zum Beispiel auch so ein richtiger Familienort. Also zählt schon als Kleinstadt, also ist eine Stadt eigentlich, aber hat schon so einen dörflichen Flair. Und genau, die Leute, die jetzt da so in meinem Alter halt leben, das sind dann halt auch eher die mit Familie und sowas.
Ja.
Und gerade auf dem Dorf, wie du ja auch gesagt hast, sind ja, also soll ja nicht heißen, dass das alles ist, aber die Kinder natürlich nehmen natürlich sowieso generell, egal ob Dorf oder Land, nehmen natürlich viel deiner Zeit in Anspruch. Und ich glaube, dass Kinder auch so ein Connection-Punkt sind. Also ich, kurz gesagt, wenn ich jetzt, glaube ich, eine Familie hätte, würde ich, und dann in so eine Kleinstadt ziehen würde, dann würde ich bestimmt auch viel über meine Kinder, neue Eltern kennenlernen, neue Bekanntschaften, neue Freundschaften. Aber jetzt so für mich, so ohne Familie jetzt in den Ort zu ziehen, wo ich arbeite, das wird sich irgendwie auch nicht so richtig anfühlen, weil eben, ja, ich hätte dann vielleicht eher Lust zu sagen, hey, lass uns einen trinken gehen oder so, und die sagen so, nee, aber ich muss noch mit dem kleinen Johann jetzt die Mathe auf Hausaufgaben machen oder so.
Ja, genau. Also ich weiß es nicht. Ich denke mir manchmal auch so, ich kann das eigentlich gar nicht beurteilen, was mir jetzt gut gefallen könnte, vielleicht auch so für die Zukunft, weil ich halt einfach immer in Städten gelebt habe. Der kleinste Ort, an dem ich gelebt habe, oder wenn man das als gelebt haben definieren will, da war ich ja nur 2 Monate. Das war in England in meinem Praktikum im Master in Farnham. Das hat 40.000 Einwohner. Ich fand das da super schön, ist aber natürlich auch jetzt auch wieder Ausland, auch wieder eine besondere Situation. Aber ich bin da total viel immer so spazieren gegangen und fand das einfach, ja, ich mag die Häuser da, ne, und es ist auch sehr grün und ich mag England halt auch einfach. Und es ist halt auch eine Studentenstadt. Ich habe ja ein Praktikum an der Uni gemacht. Das studentische Leben prägt das Ganze natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen. Und ich habe auch mal gelesen, dass es in dieser Stadt von 40.000 Einwohnern 40 oder ich glaube sogar 42 Pubs gibt. Also da kann man schon eine Menge machen, gerade so abends. Da war immer auch irgendwie was los. Und das ist so, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Punkt, wo diese Vorstellung herkommt, dass ich vielleicht später mal in einer kleineren Stadt wohne, wo ich dann aber trotzdem irgendwie noch das Gefühl habe, ich kann was unternehmen. Aber sonst war ich halt einfach wirklich immer nur in großen Städten. Also Trier hat ja jetzt auch nur so knapp 100.000 Einwohner, ist jetzt aber dann ja auch schon mehr oder weniger eine Großstadt nach dieser 100.000 Einwohnergrenze und hat sich für mich auch eigentlich größer angefühlt als Mönchengladbach, weil da einfach so viel mehr los ist oder zumindest damals war durch die ganzen Leute, die da zum Studium hinziehen und dadurch, dass halt auch nicht so viele andere große Städte drumherum sind, hatte ich immer das Gefühl, ich bin jetzt erst in der Großstadt angekommen, obwohl es von der Einwohnerzahl her eine kleinere Stadt war. Genau, deshalb bin ich, glaube ich, auch, und das ist auch was ich immer wieder merke, ich bin dermaßen gewöhnt an diese Vorzüge von Großstädten. Zum Beispiel eben, dass ich immer irgendwie nach Hause komme, dass man immer irgendwie halbwegs vernünftigen öffentlichen Nahverkehr hat, dass man einfach viel unternehmen kann, dass man eine Auswahl hat von dem, was man unternehmen möchte und so, dass ich, glaube ich, mich echt schwer tun würde damit, dass da an dieser Situation halt was zu ändern. Aber ich kann es eben auch gar nicht so richtig wissen, ob es nicht vielleicht auch schön wäre. Also vielleicht müsste ich mal ein Experiment machen und einfach mal, weiß ich nicht, in irgendein Dorf hier in der Gegend ziehen. Dann müsste ich zumindest nicht komplett irgendwie meinen Job und alles aufgeben, aber ich hätte eine andere Wohnumgebung und dann könnte ich vielleicht erst so richtig sagen, das ist überhaupt nichts für mich oder es ist vielleicht doch was für mich. Vielleicht bin ich dann ja auch positiv überrascht. Aber ich glaube schon, dass die Frage, wo man aufgewachsen ist, einen dann doch stärker prägt, als man vielleicht zugeben will. Und das ist ja vielleicht auch bei dir jetzt, oder hattest du ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, jetzt halt auch der Grund, warum du jetzt für dich diesen Kompromiss gefunden hast. Stuttgart, aber Stadtrand.
Genau, diese Phase, die ich in Stuttgart selber drin gewohnt habe, die wurde, wie gesagt, eher durch die Arbeit einfach gezwungenermaßen unterbrochen. Sonst hätte ich das echt noch eine Weile weitergemacht, aber als ich jetzt dann doch hier an den Rand gezogen bin, war ich relativ schnell klar einfach, fühlt sich eigentlich besser für mich an. Kann auch vielleicht ganz interessant sein, weil ich hatte ja ganz lang eben, wie gesagt, kein Auto und in meinem Heimatdorf bist du auch ohne Auto eigentlich auch aufgeschmissen. Ich hatte halt das von meinen Eltern, dann habe ich, wie gesagt, nach Stuttgart gezogen, dann habe ich keins mal mehr gebraucht, aber ich bin es auf jeden Fall durch dieses auf dem Dorf groß werden auch mega gewöhnt, lange Strecken zu fahren. Mhm. Also auch mit den Öffis jetzt meine ich. Deswegen ist es für mich zum Beispiel auch gar nicht so schlimm, dass ich jetzt nach Stuttgart rein 15 Minuten mit der S-Bahn fahre. Also das ist gefühlt eigentlich gar nichts für mich. Ich weiß, und andere sagen vielleicht schon wieder so, was? Oh mein Gott. Also wenn ich, was weiß ich, da und da wohne, da gehe ich vor die Haustür und bin ich schon in der Stadt oder es wird gefühlt alle 3 Minuten irgendwas, was ich nehmen kann oder so. Ja, also deswegen nehme ich das auch wirklich gern in Kauf. Ich will nicht mal sagen, dass ich das in Kauf nehme, sondern es gehört für mich einfach dazu, dass ich halt, wenn ich schon sagen möchte, ich möchte weiter draußen wohnen, dass ich halt auch eine gewisse Strecke auf mich nehmen muss, wenn es halt zu einem Event geht. Und ich muss natürlich auch zugeben, deswegen meine ich auch mit diesem Kompromiss, es ist jetzt schon so, als ich natürlich noch in Stuttgart selber drin gewohnt habe, wäre ich auch noch mal viel eher und spontaner natürlich irgendwo hingegangen. Mhm. Jetzt ist es halt immer gleich so mit ein bisschen Vorplanung, aber ich will es nicht nur drauf schieben, dass ich so weit draußen wohne. Zum Beispiel jetzt erst am Sonntag war es so, da hat eine Freundin geschrieben, hey, sie ist jetzt in der Stadt, wer Lust auf einen Kaffee hat? Und dann war mir langweilig und dann kann ich schon nicht in 10 Minuten fertig machen und fahre dann noch 15 Minuten Bahn, dann bin ich trotzdem unter einer Stunde in Stuttgart drin.
Ja.
Aber es hängt auch ein bisschen mit dran, man ist ja auch ein bisschen älter geworden und man arbeitet. Also ich will es nicht darauf schieben, dass ich jetzt eben weiter draußen wohne, sondern einfach, weil, genau, die Leben, man verändert sich ja auch ein bisschen. Aber genau, also die Lage ist für mich eigentlich wirklich, wie gesagt, super. Und mir fällt aber in dem Zusammenhang noch was anderes ein, weil wir es jetzt die ganze Zeit drüber hatten, auch warum, wer kann wo wohnen und wo fühlt es sich auch wohl. Ich habe mal vor kurzem jemanden getroffen und der kam aus einer ähnlichen Situation wie ich, also auch aus einem kleinen Ort. Und da haben wir so drüber gehabt, ob er sich denn auch vorstellen könnte, da wieder hinzuziehen. Und der hat auch gemeint, nee, kann er sich auch nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er das so gut gesagt hat, aber er hat einfach gesagt, er hat da gar kein Bedürfnis mehr danach und es gibt ja, und alle Leute, die er, mit denen er damals auf dem Dorf befreundet war, die wohnen da halt auch nicht mehr, weil alle vom Charakter her irgendwie gleich waren. Das waren halt die Gruppe an Leuten, die sagen, sie bleiben halt da nicht. Mhm. Wie du ja sagst, die können dafür, vielleicht können die ja auch mal irgendwann wieder zurück, aber weil ich halt auch gemeint habe, ich habe gar nicht mehr so dicke Freundschaften auf dem Dorf. Aber eben, weil die Leute, mit denen ich halt auch am meisten was gemacht war, haben, die wohnen halt auch alle nicht mehr da. Und dann, genau, man ist manchmal gar nicht so der Exot, also jetzt in meinem Fall, der dann jetzt sagt, ich will gar nicht auf dem Dorf bleiben. Ich habe jetzt viel von Leuten geredet, die bleiben, aber es gibt natürlich auch welche, die trotzdem auch gehen. Also ich bin nicht die Einzige, die mein Dorf verlassen hat, so ist auch nicht.
Ja, klar, also ich glaube, da gibt's immer so die zwei Gruppen. Die einen, die ja so ein bisschen rebellischer sind oder die halt einfach genau das Gegenteil wollen und halt die gerne die Tradition fortsetzen und für die halt in dem Ort bleiben, in dem vielleicht auch ihre Eltern und Großeltern schon aufgewachsen sind.
Mhm.
Wir sind jetzt schon richtig lange dabei, über dieses Thema zu sprechen. Dafür, dass meine Notizen doch eher etwas dürftiger waren, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe, wie gesagt, einfach diesen Vergleich jetzt gar nicht aus eigener Anschauung im Gegensatz zu dir, die jetzt in beiden schon gelebt hat. Ich das Gefühl, ich konnte dazu gar nicht so viel beitragen, aber dafür war es dann jetzt doch irgendwie von beiden Seiten ziemlich viel. Also das Thema umfasst halt auch einfach so viele Aspekte. Ne? Ich hatte ja schon mal vor 2 Jahren oder so eine Folge gemacht zum Thema Heimat und da hängt natürlich auch ganz viel mit drin. Und ich habe für mich so ein bisschen die Definition gefunden, dass Heimat halt der Ort ist, der einen auf der einen Seite, wenn man woanders ist, also wenn man zum Beispiel in einer anderen Stadt lebt, zu was Besonderem macht, weil man vielleicht der Einzige ist, der aus dem Ort kommt und einen gleichzeitig aber halt auch verbindet mit den Leuten, die aus dem gleichen Ort kommen, gerade wenn man dann mal wieder zu Besuch ist in dem Ort oder wieder hin zurückzieht, wie auch immer. Und bei dir im Dorf ist es ja eigentlich noch krasser, weil von euch gibt's weniger.
Ja.
Es gibt eben nur 2.999 andere Menschen, die auch sagen, da komme ich her und die dann halt in dieser Hinsicht mit dir verbunden sind. Und wenn du jetzt in Stuttgart oder in einer anderen Stadt irgendwas aus deinem Heimatdorf sehen würdest, wäre das noch viel besonderer. Das find ich eigentlich, was Dörfer angeht, immer ganz cool, dass man noch so ein bisschen mehr so dieses Gefühl hat, ich komme halt aus einer Gegend, aus der nicht so viele kommen.
Da habe ich noch eine ganz lustige Anekdote, weil du sagst, wenn man was sieht aus seinem Heimatort. Ich meine, erstmal muss ich sagen, ich glaube, du meinst halt, bei mir wäre das Gefühl vielleicht noch mal krasser, weil wir so wenige sind, aber ich könnte mir vorstellen, bei dir ist dieses Gefühl auch immer so krass, weil du halt, klar, jetzt wohnst du wieder in NRW, aber ich denke mir halt auch, wenn man dann in anderen Bundesländern und in anderen Ländern gewohnt hat und dann auch noch mal was von aus seiner Heimatregion oder aus seinem Heimatort hört, ist das ja auch noch mal irgendwie ein richtiger Wow-Effekt.
Ja.
Aber genau wegen, was ich auch ganz lange nicht wusste, das hat mir vor ein paar Jahren aber eine Freundin gezeigt. Es gibt nämlich in Stuttgart eine Kneipe. Und zwar das Lehn heißt es. Also falls zufällig jemand, der das hört, mal in Stuttgart ist und ins Lehn geht.
Wo ist
das? Das ist in Stuttgarter Süden ist es.
Okay.
Und am Nähe vom Marienplatz. Richtig schöne, urige Kneipe. Und wenn man da reingeht, sieht man tatsächlich an der Wand der Wirtschaft eine Zeichnung vom, mein Heimatort hat ein kleines Schloss nämlich, muss man es auch noch sagen. Also es ist ein Schloss. Man sieht eine Zeichnung von diesem Schloss an dieser Wand in dieser Stuttgarter Kneipe. Und eindeutig, es steht auch so der Gartenname vom Ort drunter. Und dann ist nämlich die Anekdote, die Frau von diesem Kneipenwirt, der das damals aufgemacht hat, vor vielen, ich weiß schon gar nicht mehr, also die Kneipe ist wirklich sehr alt, also lass es bestimmt 100 Jahre oder mehr sein, die kam auch aus dem gleichen Ort wie ich und die hatte wohl Heimatsehnsucht. Und ich man kann sich vorstellen, vor was ich wie vor 100 Jahren waren das natürlich nochmal weitere Distanzen, so 60 Kilometer. Und dann hat der Wirt einfach das Schloss dahin malen lassen an die Wand. Und das fand ich irgendwie richtig witzig, als ich das gesehen habe. Ich dachte, okay, ist in irgendeine Stuttgarter Kneipe, und ziehst ein Bild von zu Hause, mehr oder weniger.
Ja, cool.
Ja.
Ich finde, es ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Anekdote zum Schluss, weil jetzt können alle Hörerinnen und Hörer, die gerne wissen wollen, aus welchem Dorf Carmen genau kommt, nach Stuttgart fahren und in die Kneipe gehen und das Schloss an der Wand entdecken.
Genau, wer es denn interessiert. Ich habe es zwar nicht gesagt, woher ich komme, aber vielleicht findet sie ja noch jemand raus. Das können wir ja genau als kleines Rätsel am Schluss. Und genau, ich würde auf jeden Fall nur sagen, mein Heimatort ist trotzdem schön, auch wenn ich jetzt sehr ambivalente Gefühle dazu geäußert habe. Aber es ist ein sehr schöner Ort und ist auch mal sonst eine Reise wert. Wie gesagt, zum großen Event mit dem Tier in der Mitte.
Genau,
ja. Mal vorbeikommen.
Also obwohl ich ja aus meiner Kindheit eher so negative Dorfbilder im Kopf habe, stelle ich mir deinen Heimatort schon sehr grün und schön und naturverbunden vor. Mhm. Das ist ja sicherlich da in der Gegend auf jeden Fall gegeben. Und vielleicht hätten wir da wandern gehen sollen, als ich Kind war. Wobei, also wie gesagt, die Natur rund um Gornhausen ist auch schön. Ja, also ich glaube einfach, dass man da dann auch viel über einen Kamm schert, wenn man halt als Kind irgendwie ein oder zwei Dörfer kennengelernt hat und irgendwie alles so ein bisschen uncool und langweilig fand und lieber dann in der Stadt war. Wobei ich auch als Kind schon wusste, dass es noch deutlich größere Städte gibt und dass es vor allem auch deutlich schönere Städte gibt. Aber irgendwie ist das auch so ein bisschen der Charme vielleicht von meiner Heimat, dass es eben optisch nicht so schön ist. Kann man ja auch was draus ziehen. Auch Dortmund ist jetzt optisch nicht die umwerfend schönste Stadt. Aber das ist ja auch nicht das Einzige, was zählt. Es geht ja dann auch viel um das, was man da machen kann und um die Leute, mit denen man das macht und um andere Faktoren. Ja, Carmen, ich würde sagen, an der Stelle sind wir jetzt irgendwie bei schönen Schlussworten schon angekommen. Geht in Stuttgart ins Lehen, guckt euch die Schlosszeichnung an. Genau. Ich danke dir sehr.
Ja, danke, dass ich dein Gast sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Ja, mir auch. Und jetzt gibt es auch die Geschichte rund um das Ritual mit dem Tier endlich mal aufgenommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch was zur Brauchtumspflege beigetragen. Ne, wir haben das jetzt hier aufgenommen und die Leute können sich das auch in Jahren noch anhören und sich dran erinnern, wie das alles so war. Und damit haben wir einen Beitrag geleistet. Das finde ich sehr gut. Wir verabschieden uns und danken für alle, die zugehört haben. Und falls noch jemand selber irgendwelche lustigen Traditionen aus Heimatdörfern erzählen möchte, sehr gerne meldet euch bei mir. Ich finde sowas immer spannend. Und vielleicht ergibt sich daraus ja nochmal eine weitere Folge. Vielleicht machen wir mal eine ganze Folge über verrückte Traditionen. Das wäre eigentlich cool.
Das klingt doch auch super lustig, ja.
Genau. Alles klar. Dann nochmal danke, Carmen. Und ich sage jetzt einfach mal tschüss.
Tschüss. Bis dann.